So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, immer noch. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Zum Ende dieser Schul- und Kita-Jahresreihe habe ich mir im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen verstärkt das Thema Kita auf die Fahnen geschrieben. Und mir ist aufgefallen, wen ich noch gar nicht hier in diesem Podcast hatte, ist die Bundeselternvertretung Kita. Mir gegenüber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sitzt Katharina Gweißer, die Bundesvorsitzende. Wir sitzen im wunderschönen, turbulenten Kreuzberg. Ich freue mich sehr. Hallo Katharina.
Ja, hallo Marco.
Wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, was treibt eigentlich die Bundeselternvertretung Kita so um? Was macht sie im Moment? Wer ist sie überhaupt? Und wie organisiert sie sich? Da würde ich nämlich jetzt mal einsteigen, liebe Katharina. Also, ihr kennt es aus meiner Kita-Zeit noch als Vater, dann gab es halt irgendwie so, ne, hier im Land Berlin, dann gab es halt irgendwie die Elternvertreterwahlen in der Kita, da waren wir dann zu siebt oder zu acht und saßen dann einmal im Monat bei der Kita-Leiterin. Einer von uns durfte in den Bezirkselternausschuss Kita und dann hätte man noch in den Landeselternausschuss Kita weitergehen können. Aber jetzt ist ja die Kita-Landschaft, ihr seid ja bundesweit zuständig, doch ein kleines bisschen diverser. Wie funktioniert das? Wie wird man bei euch Mitglied? Wie wird man Bundesvorsitzende?
Genau, dazu zum Einstieg erstmal. Ich bin gar nicht alleine Vorsitzende, weil wir das auf der Bundesebene gar nicht schaffen würden. Das ist ja ein Ehrenamt.
Genau, das wollte ich jetzt gar nicht unterschlagen haben. Entschuldigung,
meine Alleine. Es ist überhaupt nicht schlimm. Genau, ich darf auch noch den ganzen Namen sagen. In der Abkürzung sind wir der BEFGI oder BEFGI. Und das ist die Bundeselternvertretung für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Oh. Da legen wir auch Wert drauf.
Der ganz große Fauxpas gleich am Anfang.
Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir waren jetzt in Leipzig auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die nicht mal die Elternvertretung an sich kennen oder dass jede Kita laut Gesetz einen Kita-Beirat braucht. Ein Beirat, in dem Eltern und Fachkräfte paritätisch sitzen. Und das wissen einfach gar nicht viele. Deswegen, hey, brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du das jetzt nicht weißt. Aber vielleicht kann ich das kurz erzählen, also wie die BFG überhaupt aufgestellt ist.
Ja, bitte sehr.
Ja, also die BFG besteht eigentlich aus jedem Bundesland aus zwei Delegierten, die stimmberechtigt sind, und zwei Stellvertretern. Also eigentlich vier Menschen aus jedem Bundesland. Jetzt haben wir 16 Bundesländer. Und leider gibt es aber Bundesländer, in denen es keine Landesstrukturen gibt. Ne? Die hast du gerade erwähnt. Also ich bin ja auch in Berlin quasi sozialisiert und bin da auch klassisch über die Kita, da wo am Anfang immer alle in einer Gruppe oder so den Kopf runter machen. Elternvertretung, nee.
Wer zuletzt den Schritt nach hinten macht.
Genau. Nein, in unserer Kita war es tatsächlich anders, muss ich schon sagen. Und da war es auch so, dass du, wie du sagst, dass wir auch im Bezirkskita-Elternbeirat dann da entsendet wurden. Ich kannte das vorher auch nicht, hätte meine Kita-Leitung das nicht gesagt, dann wäre das nicht passiert. Genau, von dort aus auf die Landesebene. Und in Berlin haben wir halt das Glück, finde ich, dass wir relativ kurze Wege haben. Also wenn wir jetzt Berliner fragen und man fragt, wie lange brauche ich, sagt man ja standardmäßig 40 Minuten. Das ist die Kürze, die man braucht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ein Flächenland wie Brandenburg habe oder NRW. In NRW haben wir 186 Jugendamts-Elternbeiräte. Das JEBs heißen die dort. Und die kannst du nicht einfach mal zusammentrommeln jeden Monat. Das haben wir in Berlin geschafft, aber dort nicht. Da gibt es dann Briefwahlen sogar. Aber die schaffen es einmal im Jahr, alle zusammenzubringen oder alle zwei Jahre. Und dann wählen die auch richtig per Briefwahl. So, und aber das Problem bundesweit ist, dass nicht jedes Bundesland solche Strukturen hat. Das heißt, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass in Sachsen gibt es immer noch keine Landeselternvertretung. Das heißt, ich habe diese Struktur dazwischen gar nicht. Ja. Ich habe zwar die Kita-Eltern, ich habe auch in den Leipzig, Chemnitz, wir hatten immer schon solche Graswurzelbewegungen auf der Bundesebene, aber dass wir wirklich einen Landeselternausschuss gründen konnten, noch nicht möglich. Wir haben immer wieder Ansätze gemacht. Wir haben es geschafft in Bayern. Allerdings ist da das Wahlverfahren ganz spannend. Da mussten die Träger, haben Leute entsendet. Ist gar nicht mal unbedingt, dass sie Elternvertreter waren in ihren Einrichtungen. Ach so. Sehr schräg. Die kommunalen Träger wurden einfach, irgendwie haben die kommunalen Träger gesagt, oder die Städte, ja, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, haben niemanden entsendet. Und das Ding ist aber, dass dann nicht gewählt wurde, also so wie Briefwahl, sondern die haben einen Algorithmus erstellt und haben quasi sowas wie gelost.
Ah, okay, alles klar. Und der Algorithmus hat dann die Namen ausgeworfen irgendwann und dann wurde dieser.
Das ist ganz frisch.
Glückwunsch.
Jetzt. Ja. Und die haben sich jetzt bei uns gemeldet, die haben jetzt eine Geschäftsstelle. Also das ist ja eine Leistung. Ja, wir haben geschafft, eine Geschäftsstelle dort einzurichten. Wir haben eine Landesebene. Und so ist das eigentlich in jedem Bundesland, dass wir dort Strukturen haben, die an uns die Leute entsenden in die Bundesebene. Jetzt weißt du ja selber, wie das ist mit dem Ehrenamt, ne? Mhm. Mhm. Da haben wir ein Problem.
Nach oben wird die Zeit dann immer dünner.
Ja.
Und irgendwie unten will man ja auch noch präsent sein.
Musst du ja sogar. Richtig. Also du musst ja diese Strukturen haben, weil das ist ja auch wichtig. Wie kann ich oben Politik machen, wenn ich unten nicht weiß, was los ist? Und deswegen braucht es auch die Leute, die Kinder in der Kita haben. Was haben eigentlich, genau, wie viel Zeit haben eigentlich Eltern, deiner Meinung nach, die Kinder in der Kita haben?
Die Frage kann ich ehrlich gesagt ja nicht pauschal beantworten, weil ja Eltern auch extrem unterschiedlich aufgestellt sind. Also es gibt Eltern, die haben immer Zeit.
Ja, stimmt. Ja, wenn die so eine Sozialstruktur haben.
Es gibt aber Eltern, die einfach auch nie Zeit haben. Also ich finde, damit muss man auch als Elternvertreter am Ende umgehen, dass es einfach auch Eltern gibt, die man halt auch immer erreicht und dass es halt Eltern gibt, bei denen man halt sich ein bisschen mehr Mühe geben muss, damit man bei denen Meinungsbild zurückbekommt. Und in der Elternvertretung ist es nicht sehr viel anders.
Total.
Also nur noch ganz kurz dazu.
Na klar.
Ich stelle auch immer wieder fest, das finde ich total interessant, wenn ich beim Elternabend bin in der Klasse meines Kindes, also jetzt in der Schule, sitzt da meine Wenigkeit und dann noch ein paar andere Väter und so zwei Drittel Mütter. Und umso weiter ich nach oben komme in der Hierarchie, umso mehr Väter sitzen da. Das ist auch hochinteressant zu beobachten.
Ich finde es voll spannend, dass du es sagst, weil ich habe es extra erstmal nicht gesagt. Ich finde es aber, das ist die Beobachtung, ja. Woran glaubst du, liegt das? Also ich habe auch eine Idee, also beziehungsweise haben wir natürlich uns darüber schon unterhalten, weil ich finde, wenn ich so ein Ehrenamt bekleide und auch als Sprecherin, dann muss ich mir immer fragen oder mich immer fragen, wo habe ich meine Informationen her? Also oder wen vertrete ich hier gerade? Und da gab es auch immer wieder die Diskussion, ja, aber ist doch gut, wenn ich mich eher von einem Anwalt oder einer Anwältin vertreten lasse, als von jemandem, der oder die keine Ahnung hat. Und dann sage ich, naja, aber ist es nicht gerade die Vielfalt, die wir abbilden müssen? Also müssen wir nicht eigentlich einen Rahmen schaffen, dass Menschen ihre Stimme einbringen und ihre Perspektive? Und inwiefern bin ich denn noch Vertreter, wenn ich schon professionell voll angekommen bin? Also ein bisschen dieses Beispiel, ich glaube, es gab mal das Beispiel, da ging es um Herrn Schäuble. Der, inwiefern ist er der Inklusionsvertreter, weil er im Rollstuhl sitzt?
Ach Gott, ja, super.
Oder ist er eigentlich das schon nicht mehr, weil er eigentlich angekommen und angenommen ist und er gar nicht das Gespür mehr dafür hat, was die Probleme von, ich will gar nicht von unten sagen, weil es ist irgendwie gar nicht unten, sondern es ist ja eigentlich das Leben von uns allen.
Aber die soziale Lage von Menschen mit Behinderung ist halt diverser.
Ja, diverser als jetzt von einem Abgeordneten nur mit Rollstuhl. So, also ich will es überhaupt nicht runterreden. Darum geht es auch gar nicht, sondern die Frage ist, wie gut vertrete ich noch Menschen, wenn ich nicht mehr dazugehöre? Und deswegen auch dieser Punkt, und es war auch mal wichtig, zu sagen, wir brauchen Eltern, die Kinder in der Kita haben. Wir können genauso, also in Erinnerung, wissen wir ja, was Phase ist und wir wissen auch, was fehlt. Aber irgendwie scheint es ja immer wieder zu fehlen daran, die Kinderperspektive, die Elternperspektive wirklich nicht nur zu sehen oder mitzudenken, sondern wirklich einfließen zu lassen. Also wo sind die Räume, in denen Eltern sich beteiligen können? Egal auf welcher Ebene, Kita, im Bezirksausschuss oder Jugendhilfeausschuss. Ne? Also kennst du ja auch, auch gewesen, der Jugendhilfe. Ich sage auch allen, die sich engagieren wollen, was verändern wollen, geht in den Jugendhilfeausschuss. Und das war in Bayern eine Diskussion, hatte ich mit jemandem vor Ort, habe gesagt, sagen Sie mir aber, warum unterstützen Sie denn das nicht, dass auf der Landesebene Eltern im Landesjugendhilfeausschuss sind? Und sagt er, naja, also da gab es ja nun wirklich keine Themen, wo Eltern beteiligt werden müssen. Und dann habe ich gedacht,
Spannend. Ach so,
das ist aber eine Einzelperson und diese Person hatte relativ viel Macht zu sagen, okay, das machen wir nicht, brauchen wir nicht, wir haben doch jetzt eine App, das war die Aussage, wir haben doch jetzt eine App, wo Eltern sich beteiligen
super,
können.
Ja,
aber es reicht halt nicht.
So niedrigschwellig wie ergebnislos wahrscheinlich.
Also tatsächlich verteufel ich das ja gar nicht, sondern ich glaube, dass alle Ebenen wichtig sind. Und ich brauche, die einen können halt gut über eine App abstimmen, andere über Fragebögen. Jemand anderes braucht das direkte Interview oder Gespräch. Und wieder andere brauchen eben auch Runden, in denen sie einerseits aufgeklärt werden darüber, was sie für Rechte haben. Und auch, naja, dass jemand zuhört.
Also jetzt mal ein anderes Beispiel, also von mir aus der Schulzeit jetzt, ich bin jetzt seit 3 Jahren Gesamtelternvertreter an der weiterführenden Schule meines Kindes oder eines meiner Kinder. Und wir sind im Grunde seitdem in einem längeren Schulentwicklungsprozess. So. Finde ich alle ganz großartig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten diesen gesamten Prozess auch mit der Elternschaft quasi nur per Online-Abstimmung begleitet, das wäre komplett nach hinten losgegangen. Also so kannst du ja keine Bildungseinrichtung organisieren.
Du kannst es versuchen.
Aber das wird halt nicht funktionieren. So, also diese Gespräche in der Runde oder auch die Einzelgespräche, die man zwischendurch mal führt, die sind halt eigentlich notwendig, um irgendwie am Ende zu qualitativ sinnvollen Ergebnissen zu kommen.
Naja, also das eine ist das Zuhören, genau, das die Gespräche, ne? Und dann eben auch Situationen der Begegnung zu schaffen, also zwischen Fachkräften, zwischen Leitungen, zwischen Eltern selbst. Und ich finde auch total oft mit ihren Kindern. Also ich weiß nicht, wie ihr das in der Kita hattet, aber bei uns fand ich das ganz toll, wenn wir zusammen Tage hatten, an denen wir in der Kita was zusammen gemacht haben. Also alle, ja, ja. Ne? Und ich auch mit anderen Kindern in Kontakt kam und so. Und das irgendwie auch spannend fand, wie die Kinder untereinander, also zu beobachten, wie die Kinder untereinander agieren. Und bei uns in der Kita, und das finde ich übrigens auch ein Trägerqualitätsmerkmal, das für uns auch immer, also als Bundeselternvertretung auch sehr wichtig, dass Trägerqualität zu wenig angeguckt wird und auch zu wenig gefordert wird, dass wir bei uns in der Kita, genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
Kita-Qualität, gemeinsame Veranstaltung von Eltern, Fachkräften und Kindern.
Genau.
Da achtet ihr drauf als BEFG.
Ja, wir achten auf die Trägerqualität. Ach so, genau, jetzt. Wie kann ich beobachten, wie Kinder miteinander agieren? Genau, und das ist bei uns in der Kita gewesen, dass die hospitieren. Also die haben gesagt, hey, du kannst jederzeit hospitieren. Die haben quasi ein offenes Haus. Und ich habe Kitas beobachtet, beziehungsweise wurden an uns auch, haben sich Eltern gemeldet, die gesagt haben, hey, ich darf gar nicht mehr in meine Kita rein. Also sie haben quasi nach Corona das aufrechterhalten, dass man das Kind an der Tür abgibt. Also das ist total schwierig. Also wie kann das sein, dass eben diese Tür- und Angelgespräche sind da nicht möglich, was du eben sagtest? Ja. Und das andere ist, dass ich, wann habe ich noch Zugang zu dem, was das Kind erlebt oder wie auch eine Übergabesituation so. Das kann natürlich bequem sein, ja, dass man das Kind abgibt, dann kann man schnell abgeben, kann man wieder gehen. Aber es geht ja schon um diese Schwellenmomente, ne? Wie bringe ich das Kind über die Schwelle?
Genau.
Wie man so eine Braut oder einen Bräutigam, kann man ja beides machen, über die Schwelle trägt. Und diese Offenheit von einem Träger oder von einer Leitung, oder wenn ein Träger die Leitung so unterstützt, dass sowas möglich ist, hat mir gezeigt, dass das Kitas sind, die offener sind, die eine Feedback-Kultur haben, die mehr auf Gemeinschaft Wert legen und die einfach, wo Eltern willkommen sind. Und das ist so ein Thema, also offene Räume für Eltern.
Also das fand ich tatsächlich damals in meiner eigenen, also nicht in meiner Kita-Zeit, sondern in der Kita-Zeit meiner Kinder, als Vater wirklich immer toll. Also das ist halt genau dieser Moment. Also ne, wir haben jetzt nicht das Kind morgens an der Tür abgegeben und dann waren wir weg, sondern wir haben bei beiden Kindern noch mit in den Umkleideraum fertig gemacht und dann irgendwie erst gemeinsam zum Gruppenraum gegangen und dann sozusagen an die Fachkraft übergeben, an die Erzieherin, an den Erzieher. Und das war einfach auch ein Verabschiedungsritual morgens nochmal. Das ist halt nicht so, jetzt sind wir da, so rein mit dir.
Ja.
Weil ich finde, das hat auch unseren Kindern am Ende gespiegelt, okay, meine Eltern haben mit dem Haus hier irgendwas zu tun.
Ja, ja.
Nicht so, ich werde hier reingeschoben und dann, das ist irgendwie so das eine. Und
so eine Blase oder so, genau.
Bin ich Familie, sondern ne, man hat dann auch natürlich einen Austausch auch mit den Erziehern. Ganz informell morgens einfach mal ganz kurz. Ne? Das sind ja keine Entwicklungsgespräche, die man da an der Tür führt.
Ja, oder auch ganz ehrlich, auch die Frage mal zurückzustellen, hey, wie geht's denn Ihnen oder dir? Es ist ja sehr unterschiedlich, ne? Es gibt ja Träger, die sagen, dass man sich sieht als Eltern und Fachkräfte. Und andere handhaben das halt individuell. Und aber durch die Frage zu stellen, hey, wie geht's dir denn mal? Also, oder so wirklich auch interessiert zu sein. Also ich habe tatsächlich in meiner Elternvertretungszeit, hatte ich so Momente, wo mir gesagt wurde, ja, aber wir vertreten doch nicht die Fachkräfte. Dann sage ich, ja, das stimmt, aber als Elternvertretung oder als Elternteil darf mir doch das Wohl der Fachkraft nicht egal sein, weil das am Ende nicht gespiegelt wird, sondern das wird ja übertragen. Also es wird ja die Stimmung oder das Gefühl, was eine Fachkraft hat oder wie es derjenigen geht, das ist doch etwas, also wenn jemand privat Probleme hat, dann wie gut kann ich mich davon lösen, wenn ich auf die Arbeit gehe?
Das zum einen, und ich finde auch, das merke ich auch insbesondere in der Schule jetzt, weil wie gesagt, da sind wir wirklich in diesen Prozessen, in diesen Entwicklungsprozessen auch drin, wenn du nicht in der Lage bist oder ne, wenn man nicht in der Lage wäre als Elternteil, auch ein Stück weit die Perspektive des Gegenübers zu verstehen, der Fachkraft, wie will man dann irgendwie eine Einrichtung weiterentwickeln gemeinsam? Wenn dann halt immer nur Erwartungen aufeinanderprallen.
Ja, das ist aber, also fällt mir gerade in dem Moment ein, also da sind wir uns einig. Also ich merke das, dass du da genauso tickst. Jetzt weiß ich aber, also selber hatte ich auch schon so Situationen, ne? Wenn du total belastet bist, dann hast du vielleicht manchmal die Kraft nicht mehr. Dann hast du manchmal auch vielleicht gar nicht den Blick dafür, für den anderen oder die andere Person. Das gibt es auch. Und da erwarte ich dann wiederum von der Fachkraft oder von der Leitung, von der Kita, eine Professionalität. Entweder so ein Gespür dafür zu haben, aber dafür braucht es halt auch Zeit. Und da sind wir bei den Forderungen, die wir haben. Es braucht halt die Zeit, dass die Fachkraft auch dafür ein Gespür nicht nur entwickeln kann. Also das heißt, in der Ausbildung brauchst du Zeit dafür und es braucht in der Praxis Zeit dafür. Das heißt, dass sie nicht quasi im Hintergrund hat, weiß, da sind 9 Kinder jetzt gerade im Raum unbeaufsichtigt und ich habe hier gerade ein Tür- und Angelgespräch, sondern dass einfach es Strukturen sind, die es ermöglichen, ein Gefühl auch zu haben, außer zu reagieren und nur Brände zu löschen.
Ja. Ich habe eine kleine Anekdote dazu, aber dann auch zurück zum nächsten Thema dann, wo du gerade sagtest, als meine Tochter in der Kita war damals, spitzte sich das bei mir so ein bisschen zu. Ich habe halt einen ziemlich konsequenten Haarausfall und irgendwann habe ich dann gedacht, bevor ich jetzt mit so einer halben Frisur rumlaufe, bin ich halt konsequent und rasiere mir halt den Rest auch ab. So. Und dann war das aber zu einer Zeit, wenn ich dann zur Arbeit gefahren bin, wusste ich halt, okay, der Bus vor der Tür, der fuhr jetzt nicht zu jeder x-beliebigen Uhrzeit, sondern ich habe mich dann halt vorne in den Vorraum gesetzt und habe dann halt gewartet, weil ich wusste, okay, in 10 Minuten oder so kommt der Bus, ich setze mich jetzt hier hin und gehe dann los, wenn er kommt.
Ja.
Diese Gemengelage aus, okay, auf einmal hat er keine Haare mehr und jetzt sitzt er immer da vorne und wenn er sein Kind abgegeben hat, führte dann zu Nachfragen gegenüber meiner Frau. Sag mal, geht's dem Marco gut? Total rührend. Und sie hatte nochmal gesagt, nee, ist alles in Ordnung. So und so. Aber das war halt so rührend irgendwie.
Ja, so,
und zum Glück war es nichts Ernsthaftes, einfach nur Hausfall.
Ja, und auch wenn es was anderes, natürlich gibt es Situationen, in denen man vielleicht manchmal auch nicht angesprochen werden möchte, aber ganz ehrlich,
deswegen haben die auch ganz, ganz behutsam meine Frau angefragt.
Ich glaube aber wirklich, dass mehr Probleme daraus entstehen, dass wir nicht miteinander reden, als daraus, dass man einfach mal fragt. Und wenn man in ein Fettnäpfchen tritt, löst das trotzdem ja was aus. Es löst vielleicht aus, dass derjenige in dem Moment vielleicht vor den Kopf gestoßen ist oder was weiß ich, aber es ist doch trotzdem toll zu wissen, ich werde gesehen oder ich bin vielleicht auch nicht alleine. Weißt du, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man dadurch erzeugt. Ich habe jetzt einen Podcast gehabt, das heißt radikal freundlich. Radikal kann man eben sehen, wie man will. Also die Person hat es da geäußert mit von der Wurzel aus. Also grundlegend freundlich. Weil es was verändert in unserem Mindset. Auch da wieder, es gibt so unterschiedliche Situationen, dass es nicht immer geht. Aber das, glaube ich, ist so ein Punkt, den ich merke, dieses Menschliche, weißt du, das, was uns verbindet, dass wir, also das ist für mich auch immer so ein Credo gewesen, ich gebe da ja was total Wichtiges von mir hin. Ne? Also ich Das Wichtigste, gut, wenn man mehrere hat, dann fragt man sich nach dem ersten Kind, denkt man auch, oh, kann ich mein Herz teilen? Ja, ich habe ja schon eins, wie soll das gehen? Aber ich bin der Meinung, da wird das Herz eher größer. Und ja, dass man einfach, dass wir eine Gemeinschaft haben und da was Wichtiges auf den Weg bringen. Und wenn ich jetzt total noch groß werde, dann denke ich, ja, das ist unsere Zukunft, die Zukunft der Gesellschaft, die quasi irgendwann mal die nächsten Sachen erfinden. Mein Kind hat im Garten was erfunden und war total stolz. Mama, das funktioniert! Und ich habe gedacht, toll. Also war so innerlich habe ich gedacht, wie toll es ihm gerade geht, das zu erleben. Und das wünsche ich eigentlich jedem, Dinge zu sehen und zu erleben, die funktionieren.
Sehr schön. Ja. Ich würde mal ganz kurz einen Sprung zurück machen nochmal, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Du hast vorhin gesagt, zum Beispiel in Sachsen gibt es keine Landesstruktur. Aber woher kommen denn die Leute aus Sachsen zum Beispiel?
Woher kommen
die? In die BFG?
Ja, im Moment eben wirklich nur aus freien Initiativen, also quasi die Fragen an. Und dann gibt es bei uns einen Länderrat. Stimmt, die ganze Struktur haben wir noch gar nicht erzählt. Ja, stimmt. Also es gibt einen Länderrat bei uns, der dann quasi darüber entscheidet, wie wer aufgenommen wird. Also es gibt jetzt quasi keinen, also wird dann halt eher geprüft, okay, vertreten die wirklich viele Eltern. Es kann quasi auch jeder theoretisch einen Antrag stellen. Und die Prämisse ist, dass so viele wie möglich Eltern vertreten werden. Und in Sachsen zum Beispiel war es so, dass dann eben Chemnitz auch bei den Gründungsmitgliedern war und Dresden. Und wir haben jetzt in Leipzig, weil wir auch beim DJHT waren, wieder Leute angetriggert, hey, lass uns das mal anpassen. Und ganz wichtig, es war eine Person da, die den Bildungsplan in Sachsen jetzt umarbeiten und die wollen das mit reinnehmen. Und da werden wir jetzt nochmal mit interviewt, was wir brauchen als Bundeselternvertretung, damit Sachsen Leute entsenden kann.
Okay.
Genau, aber jetzt willst du es noch zu den anderen Bundesländern wissen?
Ja.
Die Unterschiedlichkeit?
Also ich kenne das aus dem Schulkontext so, dass manche Bundesländer einfach Vereine auf der Landesebene gründen und die dann sozusagen entsenden.
Genau, also Vereine, in Hessen zum Beispiel gab es einen Verein, Landeskita-Eltern Hessen, die hatten auch eine super Kita-Eltern Hessen-Geschäftsstelle, die auch wirklich viel Know-how hatte, haben gute Papiere geschrieben. Aber eigentlich war das Ziel, eine Struktur zu entwickeln, die quasi mehr als ein Verein ist. Also quasi wie so ein, weil das grundlegende Problem von uns auch auf der Bundesebene ist, du hast immer diese Haftungsebene. Du bist halt, wenn du als Verein und dann wirst du demokratisch gewählt aus der Kita oder in die Landesebene, dann müsstest du ja automatisch in dem Verein Vorstand werden, damit du dann auch wirklich was zu sagen hast.
Ja.
Und das ist ein bisschen ein rechtliches Problem, weil du ja immer haftungsrelevant bist. Also du haftest quasi, wenn irgendwas ist. Ist für den Verein, genau. Und ja, das ist halt immer ein Problem. Und eigentlich wollen wir für alle eine institutionelle Förderung. Das kann auch ein Verein sein. Das funktioniert auch in manchen Bundesländern. Aber eigentlich geht es darum, eine Struktur auf der politischen Ebene, einen politischen Willen zu schaffen, dass Elternvertretung wichtig ist und dass dafür Rahmen geschaffen werden.
Wohin wirkt ihr denn als Bundeselternvertretung?
Ja, um das zu erklären, muss ich so meine Perspektive oder Erfahrung, die ich auf den einzelnen Ebenen gesammelt habe, ein bisschen darstellen. Also, wenn ich in der Kita bin, dann bin ich Elternvertreter, bin ich Schnittstelle quasi zwischen Leitung, Fachkraft und Eltern. So, Kommunikation. Ich hole aus dem einen die Informationen, gebe sie weiter, bekomme auf der anderen Seite wieder Informationen, gebe sie auch weiter. Im Idealfall finden wir zusammen Lösungen. So, das ist die Kita-Ebene. Dann habe ich auf der Bezirks- oder Kommunalebene, das sind dann Landkreise oder Städte, Kommunen oder eben wie in NRW die JAEBs, die an Jugendämter gebunden sind, und wirke da auch in einer Ebene, die zum Beispiel, wenn es um Kita-Verpflegung geht, ja, wie viel zahlen jetzt Eltern zum Beispiel, wer wird vielleicht ausgewählt, wenn wir bei Verpflegung sind, welchen Caterer gibt es?
Ja,
da werden dann eben Zertifizierungen guckt oder was habe ich für Ausschreibungen und so, dann wird man im besten Fall beteiligt. So, und das ist quasi ein Wirkkreis. Dann gibt es natürlich die Themen, in der Kita sind es Schließzeiten, auf der Jugendamtsebene oder Jugendhilfeausschussebene sind es halt, wie viele Kitas gibt es noch, ne? Brauchen wir noch mehr, wie sind die Belegungen? Dann habe ich die Landesebene und auf der Landesebene habe ich wieder einen Kreis, der bestimmte Themen bearbeitet. Und die sind ja durch den Föderalismus in jedem Land anders.
Ja.
Weil es auch unterschiedliche Geschäftsordnungen, was weiß ich, ne, gibt. Und auf der Bundesebene, deswegen die Frage mussten wir ja schon öfter beantworten, warum braucht es denn eigentlich die Bundesebene, ist, dass es auch dort Gesetzmäßigkeiten, diese Thematik JFMK, KMK, Strukturen gibt, die der Bund, eigentlich hat der Bund mal gesagt, er möchte sich eigentlich zu, ich die Zahl ganz genau weiß ich nicht mehr, aber er möchte sich zu einem gewissen Teil beteiligen an der Finanzierung von Bildung, frühkindlicher Bildung. Laut SGB 8 ist ja auch vorgegeben, ne, was die Länder eigentlich müssten. Und der Bund könnte gewisse Anteile übernehmen. Im Moment ist er da noch sehr sparsam. Und jetzt zum Beispiel das Bundesqualitätsentwicklungsgesetz, ne, das, was Frau Giffey hat das Gute-Kita-Gesetz genannt. Da haben wir zum Beispiel mitgewirkt, beziehungsweise, jetzt stell dir, genau, also was ich auf der Bundesebene beschreiben kann, stell dir vor, du hast halt so eine bildungspolitische Sprecherin, du hast in den Trägern, die so bundesweit sind, so länderübergreifend, hast du auch frühkindliche Bildungsvertreter sozusagen, Vertreterinnen, die kennt man dann auch. Das ist auf den unteren Ebenen übrigens auch so. Und du versuchst halt quasi mit denen zusammen zu arbeiten, dass dieses System besser wird. Da renne ich auch meistens offene Türen ein. Der Unterschied ist nur, dass die meistens hauptamtlich sind und wir sind ehrenamtlich und müssen so Sachen schaffen wie Skripte lesen, Texte, Gesetzestexte gut formulieren und so weiter. Und wir hatten eine Zeit lang keine Geschäftsstelle. Also niemanden, der uns quasi administrativ unterstützt hat. Und unsere Wirkung ist, glaube ich, dann am besten, wenn wir ein Netzwerk geschaffen haben oder Kontakte zu den Abgeordneten haben, die vertraulich sind, stabil, wenn man die Verwaltung, also ich weiß, welche Tische sind die entscheidenden für unseren Bereich, kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich ehrenamtlich oder politisch etwas bewegen will, guckt euch die Tische an, über die es geht. Weil eine Hausleitung, die Hausleitung ist, war Frau Giffey, Frau Lamprecht, Frau Spiegel, Frau Paus und jetzt Frau, ich weiß es eigentlich, Frau Spieß, wie heißt sie doch, Britta Ernst ist es nicht, nein, shit, Karin Prien ist es natürlich, aber so viel ist es mit den Namen, es gab so viele Menschen, in Brandenburg war es nämlich Britta Ernst, ne? Jetzt ist es Steffen Freiberg, manchmal hüpfen die Namen da in meinem Kopf rum und dann, genau, kommt es eben nicht richtig raus. Also Karin Prien, eben auch wieder eine Person, die man quasi ins Boot holen muss auf der einen Seite, aber die Hausleitung ist das eine. Entscheidend sind auf der Bundesebene auch die Referate und zu denen braucht es gute Kontakte, zu wissen, wer sitzt da am Schreibtisch. Und das ist wirklich so. Es ist auch auf den unteren Ebenen, ob es die Landkreise, ob es die Jugendämter, die, was weiß ich, es geht um menschliche Kontakte und die sind auch legislaturübergreifend. Und das ist eins der Probleme, was wir auch sehen, dass eben häufig Politik eben für die Legislatur gemacht ist, nicht darüber hinaus. Und das ist etwas, wofür wir auch kämpfen auf der Bundesebene. Ich habe aber keine Studien zu Wirkzahlen oder so, tut mir leid. Genau.
Aber das mit den Referaten kann ich tatsächlich bestätigen. Also da kenne ich aus der, jetzt bin ich wieder bei der Schule im Vergleich, aber da ist es in Berlin auch so. Also ich bin zwar mit dem Podcast auch in allen möglichen Chefetagen mittlerweile irgendwie unterwegs, aber am Ende für die Elternvertretungsarbeit sind die Referate dazwischen viel relevanter.
Ist es so. Also weil es ist, das sind auch die Expertisen. Also wenn ich jetzt hier beim guten Kita-Gesetz, haben wir auch ein Referat, die wirklich schon so lange dabei ist, oder Ganztagsausbau. Was meinst du, wie die so, die sind so zuverlässig, die Person, und auch so gut im Austausch, dass ich das so, das ist so wichtig, da Kooperation zu haben. Und weil wir wollen ja auch dasselbe. Wir wollen, dass das gut gelingt. Und gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, ne? Das ist halt, sehen wir in Berlin, fand es total gut, dass wir die Beitragsfreiheit bekommen haben. Es war halt nicht immer einfach für Träger und Bezirke.
Ja, das Stimmt. Also ich fand das interessant, weil wir diese Diskussion ja im Moment immer mal wieder haben zum Thema Beitragsfreiheit und ob die weiterhin gelten soll. Mhm. Und jetzt unabhängig davon, wie man inhaltlich dazu steht, ich bin auch ein großer Fan davon, aber erstmal davon ab, frage ich mich halt einfach auch, welcher bürokratische Aufwand stünde dahinter. Also ich finde das interessant. Meine Kinder waren in der Kita Ende der 2010er Jahre. Mhm. Mitte Ende der 2010er Jahre. So. Und jetzt habe ich war zu der Zeit nebenberuflich selbstständig. Das heißt also, die Kostenbeteiligung wurde bei mir immer im Nachhinein nochmal nachgerechnet. Mhm. Ne, nach Vorlage des Steuerbescheides. Jetzt war das so, dass sich das Bezirksamt, das Jugendamt bei mir gemeldet hat, ich glaube vor 3 Jahren und ach sagte, Gott, wir wollen da noch mal was nachrechnen. Ich sage, ja, kein Thema, ich habe da meine Steuerbescheide. Und dann kam tatsächlich letztes Jahr eine umfangreiche Nachrechnung.
Ach, hast du was wieder gekriegt?
Für die maßgeblichen Kita-Jahre. Nein, ich glaube, ich habe irgendwie noch 80 Euro wiederbekommen oder so.
Also wie viel Ressource ist dafür den Bach runter?
Exakt. Also ich meine, ich freue mich natürlich immer, wenn mir jemand 80 Euro überweist, aber wenn ich einfach überlege, okay, welche Ressourcen wurden jetzt dafür gebunden, welchen Verwaltungsaufwand hat das einfach verursacht und wie hoch ist dieser Verwaltungsaufwand im Vergleich zu dem, was ich an Kostenbeteiligung einfach eingebracht habe. So, und dann denke ich mir so, das steht in keinem Verhältnis zueinander.
Und dann gibt es aber PolitikerInnen, die sagen, ja, also über Beitragsfreiheit, da brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist ideologisch besetzt. Und dann denke ich so, Entschuldigung, das ist sehr interessant. Aber wir bleiben nicht müde, so viel auch nochmal zu, was wirken wir oder was wollen wir? Wir wollen eine Beitragsfreiheit erzeugen. Also das heißt, beitragsfrei, eigentlich heißt es kostenfrei, weil eigentlich wissen wir, dass wenn du nur einen Beitrag nicht zahlst, kostet Kita ja trotzdem was. Und die Argumentation leider von den Personen, die sagen, es ist ja ideologisch behaftet, war, naja, aber für die Menschen, die es nicht zahlen können, ist das ja schon beitragsfrei. Und die zahlen ja schon nichts. Und dann gibt es Studien vom Deutschen Kinderhilfswerk und so, dass die zeigen, dass es so schambehaftet ist auch, dass Eltern, eigentlich wollen Eltern ja das Beste für ihr Kind und sie können es vielleicht zum Beispiel nicht, dass das manche sich zum Beispiel nicht bei BUT melden, weil sie einfach, ja, sie möchten ihren Beitrag leisten. Und wenn es aber ein Recht wäre, dass alle den Zugang zur Bildung haben und der kostenfrei ist, von Anfang an, dann muss ich ja nicht das Schamgefühl haben, mich irgendwie nackig zu machen. Und das kommt nicht an. Da merke ich, da ist irgendwie auf der Bundesebene, auch auf der Landesebene, hatte ich wieder eine Diskussion, eigentlich von einer Partei, die eigentlich offen dafür steht, dass sie für Beitragsfreiheit sind, gesagt wurde, nee, wieso? Wir Eltern wollen das ja zahlen.
Das ist interessant. Also ja, ich kenne Eltern, die genauso argumentieren, die sagen, naja, ihr könnt es ja zahlen.
Ich bezahle gerne 400 Euro.
Ich verstehe die Argumentation vielleicht sogar, wenn ich halt irgendwie genug Einkommen habe, aber die Frage ist halt einfach, wie hoch ist die Zahl derer, die wirklich so viel Kohle haben, dass sie sagen, ist mir egal, ob ich die 400 Euro zahle im Monat. Und würde dieser Anteil an Eltern am Ende alleine schon die Verwaltungskosten tragen? Müsste man mal durchrechnen. Ich würde da mal ein Fragezeichen hintermachen.
Mhm. Ja, ja.
So. Was ich mir einfach oft denke, das fand ich jetzt wieder so interessant. Entschuldige bitte, wenn ich jetzt auch schon wieder sekundiere, aber der Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses war jetzt auf Bildungsreise gewesen. Im Ausland, in Estland und in Finnland. So. Und die Statements der Abgeordneten, die sich öffentlich geäußert haben, waren durch die Bank positiv. Also parteiübergreifend. Zwar mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.
Ja.
Also wo sie sich einig waren, ja, die sind in PISA deutlich besser als wir. Das ist super.
Schön, das sind die Zahlen, die man sich angucken kann. Toll.
Genau, das sind die Zahlen, die man sich angucken kann. Und dann gab es halt natürlich unterschiedliche Gewichtungen, je nachdem, welche Parteifarbe da sich äußert und so, was auch nachvollziehbar ist. Mhm. Aber das Interessante ist, also die haben zum Beispiel auch die Kostenbeteiligungsfreiheit. Ne? Da gibt es ja das Mittagessen in der Schule. Und
ich frage mich nur, ob das dann rüberkommt.
Aber unabhängig davon, finde ich, ist diese Diskussion, wenn wir da den Vergleich setzen, ist diese Diskussion ums Mittagessen eigentlich eine kleinliche Diskussion. Weil wenn man sich anguckt, wie viel Geld diese Länder gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Bildung investieren, ich habe es immer noch nicht ausgerechnet für Berlin, wir sind in Berlin bei knapp 3% irgendwie. Mhm. Finnland ist bei 6%.
Das ist das, was ich vorhin sagen will. Ich glaube, dass der Bund mal gesagt hat, Ziel wäre 6% Beteiligung an Bildungs-, Entwicklungs-,
nee, Bruttoinlandsprodukt.
Genau, aber an der, dass sie für Bildung das investieren. Mhm. Ne? Und da sind sie aber nicht. Also definitiv nicht. Sie halten das nicht ein, was sie sich früher mal gesagt hat. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass jedes Mal, wenn eine neue Regierung kommt, dann entweder wird es vergessen oder werden neue Pferde gezäumt und dann geht die Kutsche wieder in eine andere Richtung. Oder?
Ja, im Moment habe ich den Eindruck, man versucht irgendwie so Dinge zu identifizieren, wo man sagt, die stehen nicht unmittelbar mit Bildung in Zusammenhang, die nehmen wir jetzt mal raus.
Na, oder machen wir, wenn wir Zeit haben. Oder wenn wir Geld haben.
Oder so. Worauf ich mal ganz kurz zu sprechen kommen wollen würde, ja. Das habe ich nämlich ja bei mir auch auf dem Zettel. Ihr habt diverse Papiere geschrieben und auch unterstützt. Unter anderem habt ihr ein Papier geschrieben, ein Forderungspapier der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, BFG. Mhm. Da haben wir es nochmal komplett. Da fordert ihr ein Sondervermögen Bildung von 100 Milliarden Euro.
Ja.
Jetzt ist es ja, als Vater sage ich, super. Mhm. Finde ich ganz großartig. Ich kann aber langsam den Begriff Sondervermögen nicht mehr hören. Ich frage mich, warum nicht einfach, wir wollen 6% vom BIP?
Ja, nee, weißt du, wofür das, diese 100 Milliarden eigentlich sein sollen? Die sollen gar nicht für irgendwie jetzt in die Zukunft, sondern die sollen eigentlich aufholen, was die ganzen Jahre versäumt wurde.
Okay.
Und die sollen eigentlich dafür da sein, diese maroden, einstürzenden Schulbauten, ja, gab es doch mal die Reihe da in Berlin auch, und einfach Räume so herrichten und Toiletten, was weiß ich, wenn es darum geht, um diese grundlegenden Sachen, um diesen Investitionsstau aufzuholen. Und dann natürlich zu gucken, wie es weitergeht. Und da kann ich sagen, dass da sind Sachen, Ideen in der Mache, über die wir uns klar äußern wollen, auch was wir glauben, was gut ist, wie viel man investieren muss. Ich finde ja sehr spannend, dass wir gesagt bekamen, als es um diese Weiterförderung vom guten Kita-Gesetz ging, heißt ja unterdessen auch schon wieder ein bisschen anders, aber das ist, wir könnten doch froh sein, dass es noch 2 Milliarden sind pro Jahr. Und dann habe ich so gedacht, erstens haben wir ja auch eine Inflation, das heißt, es ist ja gestiegene Preise und so weiter. Das heißt, es sind nicht dieselben 2 Milliarden, die man 4 Jahre davor bekommen hat. Erstens und zweitens, als dieses gute Kita-Qualitätsgesetz, also dieses KIQTG, Kinderqualitätsentwicklungs- und Teilhabegesetz, dass das eigentlich im Expertengremium, bevor sowas auf den Weg geht, gibt es einen ganz langen, jahrelangen Prozess. Und da wurde davon gesprochen, man bräuchte 15 bis 18 Milliarden im Jahr, um das gut aufzudröseln, umzusetzen. Weil es geht ja nicht darum, dass man so ein Gesetz hat, sondern es geht auch darum, das richtig zu unterfüttern, damit das dann da ankommt, wo es wichtig ist. Und oder wo es richtig ist, ne? Und ich weiß nicht, wir können alle rechnen mit 2 und 15. Also wenn wir nur von 15 ausgingen, da fehlen irgendwie 13 Milliarden.
Mhm. Auch wenn wir in Berlin wahrscheinlich beide zur Schule gegangen sind, aber das können wir rechnen.
Oder? Ja, doch. Ich hatte eine tolle Mathelehrerin, muss ich sagen.
Ich auch. Mathelehrer, Herr Holstein.
Bei mir war es Frau Glass.
Ah ja, okay, alles klar. So, haben wir das auch.
Genau. Nee, ich bin ja überzeugt davon, dass jeder rechnen könnte, wenn man öfter mal einen Kuchen backt zusammen und zusammen die Waage benutzt oder rechnet. Oder genau, ich glaube, wenn man Sachen zusammen macht, dann könnte man die Grundrechenarten schon.
Aber zurück zum Thema.
Ja. Zum was?
Wolltest du noch weiter ausführen?
Naja, eigentlich ist eine gute Überleitung, weil wir reden ganz oft in der Kita von Elternbeteiligung. Festtags- und Kuchenkomitee, da könnt ihr ja immer gerne mitmachen. Oder Putztage oder so.
Oh ja, finde ich super.
Ja.
Also find ich tatsächlich super, ersetzt aber keine Elternbeteiligung.
Mhm. Und deswegen, ich finde Kuchenbacken an sich total toll. Soll man eigentlich viel öfter machen mal in der Kita, so, aber alles zusammen vielleicht. Vielleicht verbindet das auch mal, wenn man zusammen Gözleme macht oder sowas. Das glaube ich auch total cool. Aber wir wollen eigentlich weg vom Kuchenkomitee.
Ich sehe schon die Zuschriften, wenn du sagst Gözleme.
Ja, aber die können auch andere Sachen machen.
Ja, ja, klar.
Aber wahrscheinlich heißt es anders, oder? Es spricht man anders aus. Aber es sind irgendwie Teigtaschen mit Hackfleisch drin oder mit Spinat und Käse oder genau. Aber zurück zum Thema ist, wir wollen tatsächlich weg vom Kuchenkomitee und hin zur echten Elternbeteiligung. Und deswegen kannst du gerne nochmal unser Forderungspapier ansprechen.
Ich habe da tatsächlich mehrere Punkte. Ich würde mal einen kleinen Sprung machen zu der Frage, die ich eigentlich als erstes hier drauf hatte.
Oha.
Da kriegen wir dann nämlich einen ganz guten Bogen. Also, als ich mein Kind damals, 2013, mein erstes Kind in die Kita gegeben habe, oder wir unser erstes Kind, sind wir monatelang nach dem Kita-Platz gerannt, hier in Pankow. Das ging dann so weit, dass wir kurz vor Ende der Elternzeit standen, also ich damals, und es immer noch keinen Kita-Platz gab. Und ich dann gar nicht wusste, wie komme ich denn jetzt überhaupt in meinen Job zurück? Ich habe keinen Betreuungsplatz.
Ja, ja.
So, dann hatten wir Glück. Dann rief tatsächlich in der Woche, bevor es losging, rief dann unsere künftige Kita-Leitung an und sagte, wir hätten noch einen Platz auf der Nachrückerliste. Da gab es dann große Deckflaschenköpfen und irgendwie alle waren happy und wir hatten den Platz. Bei unserem Sohn, der dann später kam, hatten wir Glück, dass unsere Tochter sich in der Kita verplappert hat. Da war meine Tochter noch nicht mal im dritten Monat. Da sagte nämlich die Erzieherin dann, ja, dann müsst ihr euer Kind jetzt schon mal anmelden. Krass, ne? Die Gruppe ist nämlich fast schon wieder mit Geschwisterkindern und Statuskindern voll.
Ein Glück, dass ihr so ein aufmerksames Kind habt.
Da hatten wir dann Glück, dass wir unser aufmerksames Kind haben, was dann sofort das sozusagen weitergetragen hat. Danke an der Stelle nochmal. aber wenn ich heute in Pankow durch die Gegend laufe, sehe ich irgendwie an jedem zweiten Spielplatz Zettel hängen. Wir suchen dringend Kinder. So, also interessant, wie sich das verkehrt hat. Wie stellt sich das dann? Also ich weiß, wie sich doch im Rest Berlin ungefähr darstellt. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Aber wie stellt sich dann generell da bundesweit?
Genau, also bundesweit verbessert sich das ja mit der Betreuungslage immer mehr, weil einfach die alten Bundesländer, ich will mal nicht West und Ost sagen, ja, also, aber die alten Bundesländer bauen immer mehr aus. Und da hast du eigentlich eher die Situation, die du beschrieben hast, die du 2013 hattest. Und dazu muss ich auch sagen, das ist ja genau die Zeit, ne, wir hatten jetzt 10 Jahre Rechtsanspruch. Das ist schon wieder ein paar Jahre her. Aber ich habe gemerkt, okay, mein Kind ist genau 2011, 2012 auch in die Kita gekommen. Wir haben quasi genau das mitbekommen, ne? Und hatten auch nur über Vitamin B den Kita-Platz bekommen, aber eben auch mit Fahrzeit, ne? Also für uns war mit Fahrrad 25 Minuten und mit der Bahn hättest du 40 gebraucht, weil das so schlecht verbunden war. Genau, und dieser Ausbau, der hat ja stattgefunden. Also es ist wirklich, wir haben mehr Kita-Plätze, wir haben mehr Fachkräfte im System in ganz Deutschland. Was haben wir aber jetzt gerade? Alle reden von diesem Geburtenrückgang und gerade in den neuen Bundesländern ist das Problem, dass Träger oder auch der politische Wille nicht unbedingt da ist, das Personal zu halten und einfach eine Qualitätsverbesserung zu machen. Was wir an allen eigentlich empfehlen, weil dieses Personal haben wir ja ausgebildet, wir haben da viel Fortbildungskosten reingesteckt. Es sind einfach, die sind auch da und die sind auch gut, auch als Team und so. Und ich habe heute gerade das Gespräch gehabt, dass sich in Brandenburg die Diakonie dafür entscheiden, ihr Personal zu halten. Aber es ist halt nicht politisch, sondern trägerabhängig. Und du musst dir das leisten als Träger. Und dann denke ich aber, hat auch die Politik wirklich ein Interesse daran, eine Qualität zu verbessern. Und im Westen sind, Westen, jetzt sage ich es doch, in den neuen Bundesländern haben wir halt diesen Geburtenrückgang. Den haben wir natürlich auch in den alten Bundesländern zu einem gewissen Teil. Aber da ist noch nicht der Ausbau so gut. Und der Bedarf, dass ab 0 oder ab einem Jahr Kinder auch einen Kita-Platz brauchen, weil Eltern wieder zurück in den Beruf wollen und müssen, ist da ja auch da.
Lass uns mal an der Stelle einen kleinen Sprung machen, weil das steht bei euch im Papier drin, das ist auch in diesem gemeinsamen Appell mit verschiedensten anderen Organisationen nochmal benannt. Weil ich mich tatsächlich seit einer Weile frage, wir haben ja diese Diskussion über die Frage, welche Rolle spielt die Kita eigentlich? Welche Rolle soll die Kita spielen? Die Kita kommt eigentlich, oder die Kindergärten kommen eigentlich aus einer Tradition, dass sie gesagt haben, sie sollen das Elternhaus quasi ergänzen, damit Mama mal vormittags für 3 Stunden irgendwo im Laden aushelfen kann. So. Da sind wir ja nun mittlerweile eigentlich meilenweit von entfernt. Also es gibt bestimmt immer noch dieses Modell, aber ist eigentlich nicht mehr die Regelung, eigentlich auch das nicht mehr, was wirklich politisch erwünscht ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist das noch richtig, die Kitas im Sozialgesetzbuch zu halten?
Du sprichst an, ob das Bildung ist oder Kinder- und Jugendhilfe. Meinst du das?
Es ist letzten Endes beides, aber ich bin mir nicht sicher. Also das Sozialgesetzbuch ist ja eigentlich, hat ja eigentlich einen anderen Zweck.
Na, historisch geht es ja um, also historisch kommt die Kita oder die überhaupt die Entwicklung, ne, Fröbel, Pestalozzi, aus dem Fürsorgeaspekt. Da ging es wirklich darum, für die Kinder da zu sein, dass sie nicht unterversorgt sind, was weiß ich, ne? Aber Herr Fröbel hat ja damals schon entdeckt, dass es um mehr geht, dass du ja auch Kinder unterversorgen kannst, wenn du sie einfach nur da liegen lässt. So. Und dass es eben darum geht, eine Gemeinschaft zu ermöglichen, in der ich auch sozial austesten kann, wer ich bin, wer die anderen sind und wie ich wirken kann. Und du sagst zwar, wir haben jetzt irgendwie eine andere Situation. Eigentlich haben wir auch einen anderen Anspruch vielleicht auch an Kita, ne? Und ich sage bewusst Kita mit einem großen T, weil das die Kindertagespflege eben auch betrifft. Nämlich dieser Bildungsanspruch. Ich habe neulich in einer Podiumsdiskussion sagte eine Person, ja, sie mag es eigentlich gar nicht so doll, frühkindliche Bildung zu sagen, weil dann würde ja der Gedanke aufkommen, man würde kleine Schulen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht.
Das ist interessant, weil die Diskussion kommt trotzdem immer wieder auf.
Ne? Immer wieder, ja, und auch das Thema Kita-Pflicht, ne? Oder wie gut müssen die Kitas auf die Schule vorbereiten? Und dann eben immer wieder die Frage, sie müssen halt zuhören können, sie müssen still sitzen, sie müssen aufmerksam sein und so weiter. Mhm. Und da ist dann die grundlegende Frage, oder wer Mensch, wenn Menschen sich dazu mal bereit erklären, Kinder zu beobachten, wie sie lernen und wann sie vielleicht still sitzen, dann meine ich nicht, wenn sie vor dem Tablet, Fernseher oder irgendwie in einer digitalen Bespaßung sitzen, ja. Wenn halt die Aufmerksamkeit komplett eingenommen wird. Wenn das richtig angesprochen wird, und ich rede wieder vom Kuchenbacken, weil wenn ein Kind Teig knetet, ganz ehrlich, das Kind ist relativ fokussiert, würde ich sagen. Und es geht halt um viel mehr als nur Aufbewahrung. Und dafür brauchen wir auch diesen Qualitätsentwicklungen, diese Mehrstunden. Also in den neuen Bundesländern haben wir wirklich noch einen anderen Schlüssel. Personalschlüssel oder Fachkraft-Kind-Relation, wie es so unterschiedlich. Sind ja alles Rechenbeispiele.
Ja, klar. Das
und deine Frage, was für ein Bild haben wir von Kita? Ich glaube, dass wir in diesem Kontext, also was ich vorhin gesagt habe, wir haben eben diese Blase von den Menschen, die verstehen, was frühkindliche Bildung ist, was es für einen Wert hat und wie, was es für einen Einfluss und für eine Wertigkeit für unsere Gesellschaft hat. Es ist aber nicht, meiner Meinung nach, nicht dort angekommen, wo über Geld entschieden wird, wo über Prioritäten politisch entschieden wird. Und da ist so mein Dilemma, oder nicht nur mein Dilemma, sondern auch, wenn wir in Expertenrunden sitzen, ich muss an das Känguru von Marc-Uwe Kling denken, der immer die Experten, aber wenn wir also in diesen Runden sitzen, dann wissen wir, dass wir kein Erkenntnisproblem haben. Mhm.
Und so, unser Kind ist jetzt gerade groß genug, unser Größere, dass wir jetzt gerade an die Känguru-Chroniken ranführen.
Ja, toll. Ja, das ist auch mit uns schon passiert und die verschiedensten Kontexte. Wir kriegen übrigens kein Geld dafür, aber Marc-Uwe Kling macht auch einen tollen Podcast Schreiben und Schreddern. Und da sind auch, also das habe ich jetzt auch mit Vergnügen mit meinen Größeren gehört. Und das ist schon beeindruckend, was für Leute er ans Mikrofon bekommt und was Schreiben macht. Also am Ende müssen es ja Leute lesen, sonst weiß nicht, ob Schreiben was bringt. Schreiben eigentlich was, wenn man es nicht liest?
Für denjenigen, der es schreibt, bestimmt.
Der Prozess,
also,
ne?
Also mir hilft Schreiben ganz oft zur Reflexion.
Ah, ja. Wäre zum Beispiel ein Grund, um Schreiben zu lernen. Aber hättest du in der Schule... Kurze Abschweifung. Hättest du in der Schule Schreiben des Schreibenswillen gelernt? Also ist das ein Grund für dich, Schreiben zu lernen, nur weil man schreiben soll?
Also wenn man mir das so formuliert hätte, wahrscheinlich nicht. Dann hätte ich da wahrscheinlich wenig Spaß dran. Ich habe aber irgendwann in der Jugend angefangen zu schreiben. Das waren dann eher so kleine Abhandlungen bis zum Versuch von Gedichten. Was man halt so schreibt als 15-, 16-Jähriger.
Was man so schreibt, so in, genau. Ja, aber vielleicht auch, einen anderen Zugang nochmal zu seinen Gedanken zu bekommen. Und jetzt frage ich dich, wie hast du laufen gelernt?
Vermutlich durch Laufen.
Aber nicht, weil dir jemand gesagt hat, du musst jetzt laufen lernen, sondern vielleicht, und das ist meine Theorie, und wahrscheinlich gibt es auch ganz schlaue Leute, die das schon aufgeschrieben haben, dass Menschen laufen lernen, weil sie wohin wollen und nicht, weil sie sagen, spannend, ich will jetzt laufen. Das gibt es vielleicht auch, aber das ist mein Kreis, den ich jetzt ziehen möchte. Warum ist Kita wichtig? Es ist ein Raum, in dem ich laufen lerne, im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch gemeinsam mit anderen und mich auf den Weg mache. Und tatsächlich 2018 bin ich in diesen Elternvertreterbereich auf der Bundesebene gekommen. Und da gab es schon, ein Programm vom Bundesforum Familie. Da ging es um Demokratie und Demokratieerleben, Demokratieentwicklung in Kitas und so. Und da ist Demokratieleben auch gewesen. Und da war schon die Aussage oder Frage, warum kriegen es Kitas so toll hin, demokratisch zu wirken und Kinder auch demokratisch mitwirken zu lassen? Ja. Und warum Schulen nicht mehr? Warum gibt es quasi einen Cut zwischen Kita und Schule? Mhm. Und wenn mir jemand sagen möchte, dass Kita kein Bildungsort ist, dann frage ich mich, wo derjenige gelegen im wahrsten Sinne vorne ist oder geguckt hat. Oder
welchen Stein die Person gelesen ist.
Ja, oder in welchem Blase oder welchem abgeschotteten Bereich. Weil man muss einfach nur mal hingehen. Und dann habe ich zum Beispiel auch Familienzentren. Bin ja nicht nur Ehrenamt, ich habe auch ein Hauptamt. Da bin ich beim Bundesverband der Familienzentren. Hier sitzen wir übrigens auch im grünen Gewölbe in Kreuzberg.
Auch dafür gibt es keine Werbeeinnahmen?
Nein, auf keinen Fall. Nein, der Bundesverband, der muss erst noch wachsen.
Dieser Podcast nimmt generell keine Werbeeinnahmen an übrigens.
Nein, aber trotzdem, es dürfen viele hören, dafür können wir Werbung machen vielleicht. Genau. Und die Familienzentren sind quasi noch ein Ort, der auch für Familien da ist, der ursprünglich aus der Familienbildung, aus der Gesundheitsprävention und so kommt. Und was nochmal eine Voraussetzung ist, also ich muss ja, um lernen zu können, muss ich nicht nur satt und sauber sein, sondern irgendwie auch...
Satt und sauber klingt wie so ein Podcast.
Ja, genau, fest und flauschig und so gibt's da, ne? Und so verschiedene Sachen. Genau. Aber gibt's sogar auch ein Buch, ne? Satt und sauber reicht nicht. Mhm. Darum geht's. Es geht darum, dass darüber hinaus eben es ist wie ein Gesellschaftsbildungsapparat.
Ja. So. Ja. Also das ist so weit, was mir bei der Schule oft fehlt oder beim Blick auf Schule oder beim Blick auf Bildung und Gesellschaft. Wenn ich diese Diskussion haben wir ja heute. Wie gehen wir mit Extremismus und mit Populismus um? Und da kommt immer die Antwort Bildung. Und die sagen immer, ja, Bildung ist eine nette Sache, aber reicht nicht.
Nur das Wissen.
Wir brauchen ganz viel Umgang miteinander, wir brauchen Empathie füreinander. Ohne das wird das alles nichts. Und es gibt ganz grässliche Leute, die formal hochgebildet sind oder waren. So.
Absolut.
Also das ist kein Argument.
Nee, das absolut. Es ist nicht das Grundlegende. Und die Frage ist ja auch, was ist Bildung, ne? Und du hast vorhin gesagt, dass Kita ein Ort sein soll, der Familien unterstützt. Und gibt es ja auch das Buch von Aladin Elmar Falani mit Kinder, Minderheit ohne Schutz, wo er explizit erwähnt, dass wir haben ihn tatsächlich auch da gehabt in einer Veranstaltung online und da hat er auch gemeint, Familie muss ersetzt werden. Und da gab es erstmal gleich so, das kann nicht sein. Und er hat es aber dann nochmal erklärt und er meint, auch im Buch steht es nochmal, Familie ist eigentlich originär dafür da, das Nest zu sein, die Zuversicht, die Liebe, das Vertrauen, das zu geben, was der quasi Nährboden darstellt, für das, worauf Lernen, wo man den Samen setzen kann, wo die Pflanzen dann wachsen können. Und wenn ich das nicht habe und die Zeit auch dafür nicht habe, weil Familie im Moment sich sehr viel darum kümmern muss, ist das Kind gut gebildet, ne, gerade Schule, dass eben die Bildungskarriere von oder Bildungserfolg von Kindern und zukünftigen Erwachsenen davon abhängt, entweder wie groß der Geldbeutel der Eltern ist, davon abhängig ist, wo sie wohnen, auch wer ihre Eltern sind.
Ja.
Und das kann doch nicht sein. Also es muss doch sein, also Aladin Mahfalani sagte, Familie muss wieder das machen können, wofür sie originär da sind, nämlich diese Liebe und Zuversicht. Und die Zeit müssen sie auch haben und bekommen.
Ja.
Und wenn sie aber in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, wenn sie nicht in der Lage, also wenn man zum Beispiel die Kita nicht auf hat oder nicht zuverlässig auf hat, ich nicht einen ausreichenden Platz habe, weil ich krasse Wege bewältigen muss, um zur Arbeit zu kommen zum Beispiel. Oder auch die Schule nicht in der Lage ist, weil sie zu überfüllte Klassen hat. Dieses Kind quasi so zu fördern und zu begleiten, dass es den Spaß am Lernen nicht verliert.
Ja.
Oder die Freude. Muss nicht alles Spaß machen, darum geht es auch gar nicht. Und ich weiß, kenne auch von Kindern, die eben sagen, nee, ich habe hier dran gerade keinen Spaß, aber ich weiß, wo ich hin will. Mir macht das gerade, ist gerade voll anstrengend hier, das zu lernen. Ich mag das gerade irgendwie gar nicht, aber ich weiß, wo ich hin will. Es war ein Kind, das Klavier gelernt hat, das ich kennengelernt habe. Und wo ich gesagt habe, machst du das eigentlich gerne? Sag ich, nein, manchmal mache ich es gar nicht gerne. Und das war aber, das hat aus freien Stücken sich gedacht, ich möchte gerne Klavier lernen. Und diesen Raum zu haben, das ist ja toll, ne? Die Möglichkeit zu haben. Also meine Kinder haben die gerade nicht, weil sie kein Klavier haben. Aber das, unabhängig davon, glaube ich, wenn sie das fordern würden, würden wir irgendwie Wege finden wahrscheinlich. Aber es ist nicht per se einfach da, ne? Es gibt ja Familien, da steht es einfach im Haushalt.
Genau. Und das ist das ist halt nicht da. Und diese Zitat von ihm kenne ich auch und ich kenne auch, also habe auch die Diskussion darum mitbekommen. Und da muss ich ihm am Ende aber auch ein Stück weit zustimmen. Also natürlich, eine Institution kann nicht die Herzenswärme einer Familie ersetzen. Vielleicht durch sehr kompetente und sehr empathische Pädagoginnen und Pädagogen ein Stück weit mit auffangen, aber kann es nicht ersetzen. Aber was ich insbesondere im Schulkontext immer wieder merke, ist, dass da auch das Bild oder die Erwartungshaltung an Eltern höchst widersprüchlich ist. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite höre, das war jetzt ja vorletzte Woche die Diskussion, ja, also wir können uns jetzt 4 Tage Woche und Work-Life-Balance können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Also unabhängig davon, dass sich mir da irgendwie alle hochzieht irgendwie, aber das passt halt nicht. Also ich kann nicht einerseits sagen, die Eltern mögen bitte doch Vollzeit arbeiten gehen und auf der anderen Seite aber erwarten, dass die Eltern gefälligst nachmittags zu Hause sind.
Und die Hausaufgaben
damit betreuen. Sie mit den Kindern die Hausaufgaben machen
oder können. Oder Vokabeln zusammen. Lernen.
Oder Vokabeln lernen. Oder irgendwie das und das. Und das passt halt nicht zusammen. Also da muss man sich irgendwann mal miteinander einigen. Oder auch die Politik einig werden. Was will sie denn jetzt? Will sie jetzt Eltern, die sich umfänglich um ihre Kinder kümmern können, auch nachmittags? Was ja erstmal per se nicht schlecht ist. So, aber dann kann man halt nicht sagen, also mit Work-Life-Balance wird's nichts. Oder man sagt, also wir wollen, dass ihr Vollzeit arbeitet, dann muss man aber den ganzen Tag vernünftig ausstatten.
Und die Angebote, Freizeitangebote halt auch in der Schule anbieten, damit eben nicht, wie nennt das mal, das sind die Rückbankkinder, weißt du, die eben von einem Veranstaltung zur nächsten gekutschiert werden. Und das sind auch Ressourcen, die Familien haben, ne? Ja. Wenn sie ihre Kinder zu den Angeboten bringen können, die Kinder gerne machen wollen, dann ist das auch eine Ressource. Also ich will auch nicht falsch verstanden werden, dass das, dass Familien jetzt immer 15 Uhr Feierabend haben müssen oder dass das nicht auch so sein kann, weil ich arbeite selber sehr gerne, muss ich sagen. Aber es muss eine Flexibilität da sein. Und wenn ich aber von vornherein gar keine Möglichkeit habe, flexibel zu sein, weil mir jemand sagt, nee, du kriegst aber nur 5 Stunden Betreuungszeit. Oder die Schule ist auf jeden Fall um 13 Uhr aus. Was habe ich für eine Option? Und immer sind die Großeltern nicht da. Meine Eltern arbeiten noch, also oder haben bis vor kurzem, gehen langsam in Rente. Aber als meine Kinder klein waren, das war fast nicht möglich. Da gab es einen Omatag, da hatte ich schon Glück, dass ein Omatag, aber es gibt ja auch, meine Schwiegermama wohnt gar nicht, sie wohnt 800 Kilometer weg. Also wie soll das realisiert werden? Und dann bist du alleine. Und das ist halt dieses sprichwörtliche Dorf, das es braucht, um ein Kind gesund aufwachsen und glücklich aufwachsen zu lassen. Das müssten wir eigentlich erzeugen. Aber das ist eben dieser politische Wille, anzuerkennen, dass Familie ein wichtiger Ort ist, dass Einrichtungen, und das will ich auch nicht falsch verstanden werden, ne? Es gibt auch Situationen, in denen Kinder in der Kita, also in meiner Kita, damals war es so, wo meine Kinder, also ich Elternteil war, da habe ich gespürt, dass da eine Zuneigung ist und dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Und deswegen konnte ich mein Kind sehr gut abgeben. Ich habe beim zweiten allerdings auch Situationen gehabt, da war ich in einer Kita-Situation, da konnte ich das nicht so leicht abgeben, weil ich gemerkt habe, dem Kind geht es nicht ganz so gut. Haben wir dann auch geändert, die Kita-Situation, aber sowas muss man ja auch können. Also ich hatte den Luxus zu sagen, ja. Ich habe damals studiert, okay, ich hole das Kind halt früher ab, ich lasse es nicht so lange in der Einrichtung. Aber beim anderen hatte ich gemerkt, okay, ich kann super arbeiten, ich kann mich auch loslassen, ich bringe das Kind hin, das Kind ist glücklich, das fühlt sich wohl. Aber ich kann doch auch nicht gut arbeiten und Leistung bringen, wenn ich weiß, mein Kind ist nicht gut aufgehoben. Also es geht nicht mal um die Länge der Betreuung. Ja,
genau, sondern um die Qualität der Betreuung.
Korrekt. Oder FBBE, ne? Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Das ist ja immer das, ist ja wirklich so. Es ist nicht nur frühkindliche Bildung, es ist nicht nur Betreuung, es ist nicht nur Erziehung. Irgendwie ist es sogar noch viel mehr. Mhm. Es ist ein Leben. Leben, Lernen, Einüben, Leben. Gemeinschaft.
Das ist die Kindheit der Kinder.
Und die können wir nicht wiederholen. Kindheit können wir nicht wiederholen. Ja, krass, oder? Also wenn man sich das mal so wirken lässt, dann merke ich immer wieder, das hat mein Kollege von der Bundeselternvertretung, der Asif Stücke Karim, hat es damals gesagt. Und das ist wirklich so ein Punkt. Und wenn wir tatsächlich, und das ist nochmal so, was ist Bildung oder was ist, was tun wir unseren Kindern vielleicht manchmal auch an? Ne? Wenn wir, Bildungserfolg, total wichtig und wenn wir da so diesen Leistungsaspekt haben und wir haben Erziehung, ne? Die einen ziehen in die eine Richtung, die anderen ziehen in die andere Richtung. Was mit dem Kind? Ja, wo zieht denn das Kind hin?
Darum ganz viel Austausch zwischen den Fachkräften und den Eltern.
Hast du denn Fachkräfte schon mal hier im Podcast gehabt?
Ich bin also hier im Podcast noch nicht, tatsächlich. Das wäre mal eine Baustelle. Aber ich bin regelmäßig ich habe Fachkräfte im Freundeskreis, so eine komische Aussage, ne? Aber
Bubble.
Ist halt ein Stück weit auch meine Bubble, ja. Nee, aber hier im Podcast tatsächlich noch nicht, nein.
Also weil ich bin überzeugt davon, das ist auch immer mein Ziel, also das, was ich in der Kita quasi gemacht habe, diese Schnittstelle, diesen Dialog herstellen. Und es ist schlimmer, nicht zu reden, als zu reden und vielleicht mal vielleicht nicht den richtigen Ton zu haben oder aber immer diese Perspektive einzunehmen, hey, und genau dieses, wie sagt man?
Also Entschuldigung, ohne keine Kita-Fachkräfte noch nicht. Also
ach so,
aus Schulen schon, aber nicht aus.
Nee, Kita-Fachkräfte meine ich, aber das Ziel war mir immer, diesen Austausch, diesen Raum, dass wir ins Gespräch kommen. Dass es gibt ja auch, ganz ehrlich, es gibt ja auch Situationen, da versteht man sich blind. Ja, also. Das ist wie, also der eine beendet den Satz vom anderen so ungefähr. Und nein, es geht doch darum, reden wir vom selben. Ne, wenn jemand sagt Tisch, dann stellst du dir jetzt einen tollen Nierentisch vor und ich denke halt an den riesigen Tisch, wo ich Tapete drauf auslegen kann oder so. Mhm. Weißt du, also wir reden über unterschiedliche Dinge und sagen, ja, Tisch, ich weiß.
Obwohl wir eigentlich dasselbe meinen.
Klar.
Ja, Inklusion, jeder meint irgendwas anderes, sage ich das für manchmal.
Auch das? Was für ein Bild haben wir davon? Ja. Was für ein Bild haben wir von Inklusion?
Es gibt Leute, die halten Förderzentren für Inklusion.
Ach so?
Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Will ich es gar nicht aufmachen.
Aber ein wichtiges Thema.
Ist es.
Aber hast du das auch als Baustelle, dass du da immer wieder dran bist?
Na, nicht persönlich, aber ich bin also an der Inklusion, an dem Thema Inklusion tatsächlich immer wieder dran.
Ja, ist mir auch wichtig.
Weil da hängen wir meilenweit hinterher und bin mir irgendwie auch ziemlich sicher, dass wir eigentlich auch nicht den hinreichenden politischen Willen haben, daran was zu ändern.
Aber wie erzeugen wir den jetzt? Ich finde, das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. Die stellen wir jetzt zum Schluss. Na toll. Wie erzeugen wir denn den politischen Willen?
Zur Inklusion.
Naja, oder überhaupt zu den Dingen, die wichtig sind. Also Inklusion ist ja ein Baustein. Oder theoretisch könnte man ja sagen, wenn man Inklusion lebt, dann hat man für alle was geschafft.
Ich glaube tatsächlich, also mein Eindruck ist, dass diese Diskussion um Inklusion von vielen Akteuren und Akteuren so kurzsichtig geführt wird, hat damit zu tun, dass man Bildung aus einer reinen Nützlichkeitserwägung betrachtet. So, und Nützlichkeit dabei auch noch tatsächlich sehr eindimensional betrachtet. Und ich glaube, da kommt man irgendwie auch ganz schwer raus. Also, ne, ja, das Kind wird doch eh keinen Abschluss machen. Muss es vielleicht auch gar nicht.
Nein, genau. Und genau, was ist nützlich und was ist das Leben eines Menschen wert? Oder von vielen Menschen? Das betrifft ja nicht nur eine Person. Also, und ich finde, ein super Beispiel ist ein spanischer Professor, der Trisomie 21 hat. Und ganz ehrlich, das hat doch keiner gedacht wahrscheinlich vorher. Da wurde einem Menschen oder jemandem abgesprochen, etwas sein zu können, was er nie sein kann. Und aber es hat nur keiner probiert. Es wäre hier Gerhard Schöne, gibt so ein Lied, du hast es nur noch nicht probiert.
Okay.
Ja, also wie kann ich denn absprechen, dass Menschen etwas leisten, was nützlich für die Gesellschaft?
Zum einen, und was mir halt einfach auch oft aufstößt, da hängt ja auch Teilhabe dran. Also bei Inklusion geht es ja auch ganz viel um Teilhabe. Und wenn ich einfach sage, ich lagere die Kindheit quasi, also ich meine, Schulwesen ist ja ohnehin schon segregierend, aber wenn ich jetzt sage, alle Kinder mit Behinderung lage ich nochmal in so eine Aladdin Elmar Falani jetzt in eine Sonderumwelt aus, dann ist das einfach ein Riesenproblem. Also auch für die Kinder sowieso, für die Betroffenen. Aber ich finde auch für den Rest der Gesellschaft, der das überhaupt nicht lernt, mit behinderten Menschen umzugehen.
Ja, das ist auch eine künstlich erzeugte Bubble, ne? Also es wird ja immer damit argumentiert, also oft, nicht immer, ich will das gar nicht so pauschalisieren, argumentiert, dass zum Schutz ist für die Person. Ja, und dann denke ich so, ach so, wen schützt es denn mehr? Das Blickfeld, damit das bei mir aus dem Blick ist, oder ist das schön alles ordentlich und normal, sage ich jetzt ganz bewusst, ist, es ist diese Vielfalt, es ist diese, das, was uns ausmacht als Menschen auch.
Ja, ja.
Ja.
Also ich hatte das damals erlebt, in der Kita-Gruppe meines Sohnes, da gab es ein Kind mit Trisomie 21. Und die waren echt dicke miteinander beide. So, und man hat dann zwar gemerkt, okay, dieser Junge hat eine Entwicklungsverzögerung aufgrund seiner Behinderung, aber der war halt die ganze Zeit in der Gruppe integriert und war halt mit dabei und so. Und irgendwann ging es dann halt um die Einschulung. Und der musste dann auf eine andere Schule. Und das war überhaupt nicht, also das war für unseren Sohn nicht so richtig,
ne?
Greifbar. Und Warum kommen jetzt die Kinder, die bei mir um die Ecke wohnen, mit denen ich in einer Kita war, warum kommen die jetzt bei mir mit in die Schule?
Was ist denn anders an dem Kind, ne?
Aber mein guter Freund nicht irgendwie. Und das hat halt, wo ich mir wirklich denke, so, ach, das müssten wir doch aber irgendwie hinkriegen, dass wir einem Kind, was so eine Entwicklungsverzögerung hat, im Zweifel aber auch trotzdem mit integrieren und irgendwie mitnehmen.
Mhm. Naja, bei der Schulentwicklung, also die hast du ja vorhin auch angesprochen, fehlt ja auch ein gewisser Raum, um sich auszutauschen. Also ich habe in der Uni oder zu meiner Studienzeit ein Programm mitentwickelt. Also ich habe Bildungs- und Erziehungswissenschaft studiert an der FU und wir haben ein Programm entwickelt, das daraus entstanden ist, dass Lehramtsstudierende zu wenig Praxis haben vorher. Das heißt, die studieren das durch, gehen in die Praxis und merken, oh Gott, das ist gar nicht mein Ding vielleicht. Ja? Mhm. Oder erleben halt eine ganz andere Welt. Das ist so die Realität. Ja? Leider immer noch. und wir haben ein Programm entwickelt, das nennt sich Let's Play Schule. Okay. Das ist quasi von so einer Schuladoption, haben wir das abgeleitet. Schuladoption heißt, Studierende übernehmen für eine gewisse Zeit die Schule und probieren ihre eigenen Ideen aus. Wie vorher. Cool. Also wir haben einen Aspekt gehabt, wir haben quasi ein halbes Jahr vorher, also so ein Semester lang, haben wir vorbereitet, dass wir gucken, okay, es ging um Nachhaltigkeit, die Sustainable Development Goals, Nachhaltigkeitsziele der UN. Und die haben dann Projekte entwickelt und eine Woche lang haben wir eine Schule in Wien übernommen. Also wir haben als Erziehungswissenschaftler haben wir das betreut, die Lehramtsstudierenden betreut und die haben dann im Tandems die Projekte gemacht. Und weißt du was? Die Schule in Wien hatte nämlich angemeldet und hat gesagt, hey, wir haben gar keine Zeit, um unsere Schulwerkstatt auszubauen. Also eine Lernwerkstatt, nicht händisch, wäre auch schön, wenn man mit Sägen und Bohren arbeiten könnte, aber es ging darum, eine Lernwerkstatt auszubauen. Und sie haben aber nie Zeit gefunden, mal als gesamtes Team zusammen daran zu arbeiten. Und in dieser Woche konnten sie es, weil die Studierenden das übernommen haben. Und das war für mich so ein Zeichen, auch Lehrkräfte brauchen Zeit dafür.
Definitiv.
Und entwickeln tut sich aber eben nichts. Und weißt du was, das Spannende ist, wir haben deswegen das in Wien gemacht, weil in Deutschland war keine Schule bereit dafür, oder konnte es auch nicht, das zu machen. Da mussten wir einen Piloten dort machen. Unterdessen wird das deutschlandweit auch übernommen. Vor allem auch freie Schule haben das, Schulen haben das viel gemacht. Und dieser Aspekt halt über den, also sowohl als Schule über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was gibt es woanders, als auch zu gucken, was für Potenzial haben wir? Was haben wir im Team?
Ja.
Und diese Strukturen sind im Moment in den Schulen ja so, dass jeder für sich ist und nicht eine Schulgemeinschaft entsteht, also eine Lehrergemeinschaft, wo quasi die eine Person entwickelt was und das kann eine andere Person nutzen. Sondern im Moment ist immer noch, das ist mein Vorurteil, mein Klischee, was ich in meinem Kopf habe oder was ich sehe, dass Schule eben so funktioniert. Jede Lehrkraft macht ihr Thema, entwickelt die Materialien, ist aber für sich allein gestellt und man arbeitet eher weniger zusammen. Es gibt super Beispiele, das weiß ich. Aber die Struktur ist immer noch so, dass es darauf ausgelegt ist, jeder für sich, du bist alleine mit deiner Klasse und daran muss sich auch was ändern. Und dieses Thema Ganztag und wie entwickelt sich Schule, dafür braucht es Zeit und Raum. Und ich frage mich, wann soll das geben? In Schulferien? Also wie macht man das?
Also das ist tatsächlich, was ich auch immer wieder feststelle. Jetzt bin ich ja nun auch schon ein paar Jahre in der Schule als oder in Schulen als Elternvertreter unterwegs. Und ich habe, also ich bin kein Freund von großer Lehrerkritik. Es gibt Lehrkräfte, die habe ich auch kennengelernt, wo ich sage, gefällt mir nicht, aber es gibt die allermeisten, würde ich sagen, aber das ist in jedem Berufsfeld so. Wo du sagst, irgendwie mit denen kann man arbeiten und das ist ja immer so, das eine Kind kann mit dem einen Lehrer besser, das andere mit der anderen Lehrerin. Mhm. Das ist irgendwie auch normal, aber genau diese Strukturen, die merke ich tatsächlich auch immer wieder. Das ist tatsächlich, was du gerade sagtest, dass viele Lehrkräfte relativ spät erst vor Klassen stehen. Dann das Problem fehlende Zeit. Also wann finden die Gremien statt? Dass wenn die Lehrer Feierabend eigentlich haben und dann aber ein Teil von ihnen dann irgendwie nochmal ehrenamtlich in die Gremien soll.
Die haben
sollen.
Ja auch Familie.
Und dann, die haben auch Familien, die sollen das dann irgendwie aber auch gleichzeitig noch multiplizieren und irgendwie den also
ne, ja, oder wenn du auf Fortbildung gehst, ne, du bringst es neu ein. Das ist dieses Dilemma, gibt es auch in Kitas. Jemand geht auf eine Fortbildung, bringt vielleicht demokratische Prozesse oder Methoden oder was weiß ich, Konfliktmanagement, was weiß ich mit. Aber du bist erstmal alleine damit. Wie implementierst du das jetzt in so einen Alltag?
Ja, und was ich auch feststelle, hier in Berlin, ich arbeite jetzt gerade mit einer Schule zusammen hier in Berlin, wo ich einfach teilweise nachmittags nochmal Schulungen anbiete zum Thema Gremienarbeit. Das ist total interessant. Und das ist jetzt gar nicht, weil ich irgendwie glaube, dass ich irgendwie so, also ich bin ja kein Jurist. Ich bin einfach noch schon relativ lange in diesen Gremien drin und ich merke immer wieder, und das war auch das, was die Schulleitung mir gespiegelt hat, die kenne ich jetzt auch schon eine Weile, die meisten Lehrkräfte beschäftigen sich mit dem Thema Gremien, Arbeit und Schulentwicklung, also zumindest nicht der gremienbasierten Schulentwicklung vom Vorfeld. Und dann kommen halt rein in den Betrieb.
Hast du dazu einen Podcast? Eigentlich würde ich mir auch anhören. Nee, ganz ehrlich, ich wusste das auch noch nicht.
Das wäre dann ein Spin-off zu diesem Podcast. Ja, aber so diese Frage, also A, welche Gremien gibt's überhaupt? Was dürfen diese Gremien, was müssen diese Gremien? Auch wer sitzt da drinne? Also ich merke auch immer wieder, Lehrkräfte sind ganz erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass Elternvertreter einer Fachkonferenz Anträge stellen dürfen.
Absolut.
So,
mit was? Stimmrecht.
Das dürfen die? Nee, ohne Stimmrecht.
Ach so, aber mit Antragsrecht.
Ohne Stimmrecht, aber mit Antragsrecht. Antrags- und Rederecht, aber kein Stimmrecht. So eine Sache, ne? Und das meine ich jetzt gar nicht verurteilend, aber wenn du die Lehrkräfte halt in dem Moment in der Ausbildung nicht für diesen Teil ihrer Arbeit befähigst, dann passieren halt so eine Dinge. Und dann hast du einfach das Gefühl, und das habe ich auch in diesen gemischten Gremien, davon haben wir ja auch ein paar in Berlin, ne? Wo du dann einfach weißt, okay, da sitzen Schülerinnen und Schüler drin, da sitzen Eltern, da sitzen Lehrkräfte drin, habe ich das regelmäßig erlebt, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, dass die Lehrkräfte oft die formal am wenigsten Ausgestatteten sind für dieses Ehrenamt. Und das finde ich wirklich erschreckend. So, und da verurteile ich jetzt niemanden von den Lehrkräften, die sich da engagieren, die das ja auch wirklich im besten Willen machen.
Aber es zeigt vielleicht
einfach
die Belastung.
Ne? Aber wo ich dann einfach merke, das zeigt dann auch die Belastung. Aber wo ich dann einfach auch denke, ja, okay, also wenn sich Eltern irgendwie mit vielen Dingen auseinandersetzen, ist es natürlich schwierig, wenn dann die Elternbank so nach vorne drängt in einem Gremium. Einfach Kraft sozusagen,
ihre
Fachwissen und Vernetzung. Und ich weiß, wie komisch das klingen mag vielleicht, ne?
Na, das erzeugt ja dann vielleicht aber diese Mauer oder diese Barriere, weißt du, zwischeneinander, dass man ein bisschen Angst hat.
Genau, da kann diese Mauer diese Barriere erzeugen und das führt dann aber im schlimmsten Fall auch dazu, also ich weiß um diese Problem und versuchte dann in so einem Moment einfach ein Stück weit zu moderieren. Aber das führt dann natürlich auch relativ schnell an einen Punkt, wo sich Lehrkräfte einfach überrannt fühlen, weil sie sagen, warum erklärt er mir denn jetzt meinen Job? So, ich kenne halt einfach nur die Verfahren besser, vielleicht.
Ja, und das, also einerseits, also erstmal cool, dass du das machst. Das geht ja auch darum, wie wir miteinander reden, so, ne, und was wir wissen dann am Ende. Wir haben jetzt auf diesem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag, ich erzähle deswegen so oft von dem, weil es so nah dran war. Es war jetzt vom 13. bis 15. Mai in Leipzig eine Riesenmesse. Und wir hatten als erstes Mal als Bundeselternvertretung einen Messestand. Und da kam auch eine Person, die sagt, ja, ich bin Lehrerin einer Fachkräfteschule. Würdet ihr auch mal zu uns in die Schule kommen? Ich so, ja, auf jeden Fall, klar. Natürlich ist es nur eine Frage, wie zeitkontingentmäßig das geht. Jetzt ist die zufälligerweise in Neuruppin hier die Schule. Das heißt, es ist nicht so weit weg von da, wo ich wohne. Das ist irgendwie so eine Grundlage, in die Ausbildung zu gehen. Und vielleicht ist sowas ein Punkt, der eben auch in der Uni mit gelehrt werden sollte. Oder es ist natürlich wieder landesspezifisch, vielleicht sogar Gremien im Sinne von Bezirks- oder ne, kommunenspezifisch, was für Gremien es gibt. Aber es gibt ja, das eint ja alle. Es gibt eine Schulversammlung, es gibt verschiedenste Ebenen. Ne? Die sind doch nicht so unterschiedlich, oder sagst du, die sind unterschiedlich?
Die Gremien in den Schulen, die sind schon noch, also in ihrer Zusammensetzung natürlich unterschiedlich. Also eine Elternvertretung ist was anderes als eine Gesamtkonferenz.
Aber es gibt doch theoretisch in jeder Schule, muss eine Elternvertretung geben, eine Gesamtkonferenz.
Es gibt eine Elternvertretung, eine Gesamtkonferenz, eine Schülervertretung. In vielen Schulen werden die einfach Schülerparlament genannt. Dann hast du immer eine Schulkonferenz sozusagen als oberstes Gremium. Dann hast du die Fachkonferenzen. Dann hast du die Klassenkonferenzen, wobei die genau genommen keine Gremien sind. Dann hast du die Schulhilfekonferenzen, die aber eigentlich auch keine Gremien sind. Aber ne, du hast so deine Runden, in denen du zusammenfindest, erweiterte Schulleitung, so, die auch irgendwie alle ihre Aufgaben haben jeweils. Ne? Elternvertretung, Schülervertretung, Gesamtkonferenz kann man relativ spiegelbildlich betrachten, mit ein paar Ausnahmen bei der Gesamtkonferenz, aber das ist relativ spiegelbildlich und ich würde jetzt mal behaupten, dass es wahrscheinlich bundesweit ähnliche Formate gibt in allen Schulen. Die werden vielleicht unterschiedliche Namen haben mit unterschiedlichen Kompetenzen, aber im Grunde hast du diese drei Gruppen ja immer: Schüler, Eltern, Lehrkräfte.
Genau.
Genau.
In den Kitas hast du das ja auch. Du hast die Kita-Elternbeirat. Der heißt manchmal woanders anders, und die heißt ein Elternbeirat oder was weiß ich. Du hast wahrscheinlich auch die Dienstberatung. Aber das ist relativ trägerabhängig auch. Deswegen rede ich, die Trägerqualität ist echt nochmal ein Punkt. Und deswegen reden wir auch von bundesweiten Qualitätsstandards in diesem Kita-Bereich. Dass sowas zum Beispiel auch mal gesagt werden kann. Dass, was braucht es für Strukturen? Dass sie unterschiedlich ausgestaltet werden können und dass es da Spielräume gibt. Aber dass es einfach gewisse Strukturen sind, die förderlich sind. Und da geht es auch, nochmal die Familienzentren, da geht es auch darum, dass ich einen Ort habe als Familie, ich ziehe jetzt um, von einem Bundesland ins nächste zum Beispiel, dass ich quasi eine Anlaufstelle habe, wo ich weiß, ah, da wird mir geholfen. Oder da weiß ich, da sind Menschen, die wissen, was da im Sozialraum los ist. Oder da ist der Anschluss zum Jugendamt. Oder da kriege ich Kontakte zu Kinderärzten. Oder was weiß ich. Und das sowohl auf dieser Familienzentrumsebene, dass ich das weiß, also Qualität bundesweit, dass das irgendwie klar ist, hey, in jedem Bundesland, es gibt so ähnliche Strukturen. Ja. Ja? Und das erwarte ich eigentlich auch von Kita. Also, dass es eben nicht sein kann, dass eben Sachsen das politisch anscheinend nicht will, dass da auf der Landesebene irgendwie eine Landeselternvertretung ist, sondern dass es einfach normal ist, dass man diese Rahmenbedingungen schafft. Das würde ich mir nicht nur wünschen, sondern das fordern wir auch ganz explizit. Die Frage ist nur, mit wem müsste man, also jetzt fällt mir nur wieder ein, mit wem muss man ins Bett gehen, damit es endlich umgesetzt wird? Aber nein.
Die Familienminister der Länder, oder?
Alle auf einmal? Nein, das ist nicht gut.
Nacheinander. Oh, nein. Okay, jetzt wird's.
Nein, alles gut, das machen wir raus. Nee, es geht tatsächlich darum, in den Austausch zu kommen. Und tatsächlich ist ja Frau Streicher-Clivo ist ja da auf den Weg gegangen. Ne? Sie hat ja tatsächlich gesagt, hey, wir müssen das verbinden. Das haben Frau Hubig und Frau Prien, jetzt fällt mir der Name auch sofort ein, haben sich da ja auch auf den Weg gemacht, dass es da eine Verbindung geben muss. Und ich muss sagen, ne, die ackern natürlich sehr, gerade im Bundesfamilienministerium, bei mir heißt es gerade noch so, auch wenn das B sich dazwischen reiht jetzt.
Für Bildung. Hm.
Für Bildung, genau, das BMBFSFJ, glaube ich, ja. Die ruckeln sich alle gerade zurecht. Es soll ja wirklich eine sehr interne Veränderung der Strukturen geben. Aber auch da wieder, haben wir vorhin schon mal gesagt, das Thema Verwaltung, Schreibtische, so wichtig, dass die Menschen auch gesehen werden, die dort vor Ort nicht die Akten von links nach rechts schieben, sondern tatsächlich die Fälle bearbeiten und da direkte Ansprechpartner sind.
Ich würde mal zum Schluss noch mal einen ganz kurzen Sprung machen zu einer Frage, die ich eigentlich ganz, also deutlich weiter vorne irgendwie stellen wollte. Ihr habt jetzt hier in eurem gemeinsamen Appell, ich verlinke den einfach auch nochmal in den Shownotes, habt ihr zwei Punkte drin. Auf der einen Seite schreibt ihr, gleichwertige Lebensverhältnisse sind erklärtes politisches Handlungsziel unseres Grundgesetzes. Der Bund darf sich deshalb nicht aus seiner Verantwortung zurückziehen. Ja. Das ist sozusagen die Schlussfolgerung daraus. Hier sprecht ihr von gleichwertigen Lebensverhältnissen.
Ja.
Am Ende eures Dokuments schreibt ihr, lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass jedes Kind die bestmöglichen Startbedingungen erhält. Gleichwertig oder bestmöglich?
Ist, schließt sich das aus? Also,
weiß ich nicht. Ich
also die gleichwertigen Lebensverhältnisse kommen aus dem Hintergrund, dass das, was ich eben gesagt habe. Ich ziehe jetzt von dem einen Ort zum anderen und muss nicht davon ausgehen, hey, da ist die Welt einfach ganz anders gestrickt, sondern ich habe irgendwie Erwartungen. Ja? Also ob das Rechtsgrundlagen sind oder dass ich einfach einen Kita-Platz habe für mein Kind, ja, weil ich einfach die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die müssen gegeben sein, die sind qua Gesetz vorgeschrieben.
Genau, genau,
das sind vorgegeben. So, und die bestmöglich. Ja, das ist so eine Schwierigkeit. Was ist das Beste? Haben wir vorhin schon mal kurz gefragt. Was ist Bildung? Was ist das Beste? Bestmöglich heißt und gleichwertig in dem Zusammenhang, jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und braucht vielleicht unterschiedliche Antworten, wie der Zugang zu Bildung ist vielleicht. Und deswegen muss es auch dieses Wunsch- und Wahlrecht und diese Vielfalt in der Kita-Landschaft, in der Schullandschaft und so weiter geben. Das heißt nicht, hier ist die Förderschule für das eine Kind, hier ist das Gymnasium für das andere Kind, sondern es muss, und da sind wir wieder beim Inklusionscharakter, es muss etwas sein, ich kann mir in der Familie doch auch nicht aussuchen, wie meine Kinder sind. Weißt du?
Also ich kann halt da und dann nimmt man sowieso so.
Ja, ich kann doch jetzt nicht sagen, ja, du kriegst jetzt. Natürlich habe ich Bereiche. Also ne, wenn ein der Fisch schwimmt am besten im Wasser, ja. Und dann sage ich nicht, ja, du musst jetzt hier auf dem trockenen Sofa auf dem Baum klettern. Genau. Da gibt es ja die Bilder. Die,
ja, ja, genau. Ne?
Es geht darum, vielleicht einfach auch hinzugucken, wie geht's dem Kind? Auch mit einem professionellen Blick, aber auch mit einem liebevollen Blick. Und für mich gibt es zum Beispiel keine bösen Kinder. Habe ich in manchen Kontexten immer wieder gehört, es gibt liebe und böse Kinder. Brave und,
oh,
ja.
Oh, Frau Haare lässt grüßen.
Ist doch krass, oder? Und dass wir das heute noch haben, denke ich so, wow, was ist das für ein Bild, was wir vom Menschen haben und vom Lernen? Und das Bestmögliche wäre für mich, gleichwertige Lebensverhältnisse im Sinne von, ich kann etwas erwarten, ich habe Grundlagen, ich habe eine Sicherheit, ich habe ein Recht. Und das andere ist das Beste, was wir machen können. Also ich kann auch nicht, ne, ich kann manche Sachen nicht. Was haben wir neulich? Wir hatten Elternvertretertag, einen Fachtag. Und da sagt die eine, ja, also ich bin nicht so die Bastelmutti, ich spiele eher. Also das sind eher so die Spielen. Sag ich, ja, ist doch gut, dann schicke ich mein Kind jetzt immer zu dir zum Spielen und bei mir wird gebastelt, so ungefähr. Ne? Also ganz, ganz runtergebrochen. Natürlich spielen wir auch zu Hause, aber es gibt halt Sachen, die können, deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen auch unsere Peers, auch die Familie.
Ja, ja.
Und das zu entzweien, und das ist etwas, was mich erschrocken hatte. Wir hatten eine Umfrage gemacht und da kam als Ergebnis raus, was habt ihr in der Zeit von Corona oder so am meisten vermisst? Und das wurde früher schon mal gestellt, vor Corona, die Frage. Und da war die Antwort, dass sie am meisten andere Familien vermisst haben, zum Beispiel, war die meiste Antwort.
Ja.
Und beim bei dieser Umfrage nach Corona war die Aussage, am meisten vermissen sie Fachkräfte. Und dann denke ich halt so, ist es nicht eigentlich so ein Aspekt, wo wir uns eigentlich selbst abschaffen müssen, in Anführungsstrichen? Also ich glaube sowieso nicht, dass man das Fach und Professionalität abschaffen kann oder muss. Dafür gibt es viel zu viele Themen. Nein, gibt es ja auch Menschen, die keine Probleme haben, in dem Sinne, haben auch Herausforderungen, bei denen sie mal Hilfe brauchen. Darum geht es eigentlich, dass wir Institutionen nicht, die Problemlösungsinstitutionen, also Familienzentren oder auch Kitas, sind ja immer alles Orte, an denen auch Probleme gelöst werden oder Konflikte, dass wir das nicht nur, nur die das brauchen oder so. Jede Familie hat mal herausfordernde Lebenssituationen. Und das geht um Gleichwertigkeit und das Bestmögliche, was eben möglich ist. Und dass ich das auch anerkenne, dass Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Und da sind wir wieder bei der Perspektive und beim Mitgefühl und beim füreinander Dasein, Zuhören und so weiter. Das ist ganz schön groß alles, oder?
Das ist ganz schön groß. Und tatsächlich, ich habe ja so gerade gedacht, als du von guten und bösen Kindern gesprochen hast.
Ja, das erschreckt mich am meisten.
Das ist total schlimm. Also das ist so... Also deswegen hatte ich gerade gesagt, Frau Haarer, Johanna Haarer, NS-Pädagogin, die Buch, damals auch maßgeblichen Einfluss hatte. Was war das? Die junge Mutter und ihr Kind oder so ähnlich?
Ja, genau.
Also ganz, ganz grausig. Und diese Art von Pädagogik hat sich ja wirklich noch lange, 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 lange weitergetragen. Ja, also,
dass du nur so, alle 4 Stunden stehen darfst oder sowas. Ne?
Da gibt so Glaubensgrundsätze, die habe ich auch in früheren Generationen meiner Familie noch vernommen. Lange, lange, lange nach dem Krieg.
Das wird halt nicht hinterfragt. Und
vielleicht floss dann irgendwann auch in Erziehungstipps für uns ein, die wir natürlich alle irgendwie haben beiseite liegen lassen. Aber wo du denkst so, wow, ja, das hat sich irgendwie echt hingezogen. Und wenn ich mich auch an meine eigene Kindergartenzeit wiederum zurückerinnere, ich bin in der DDR damals zur Kita gegangen oder in den Kindergarten gegangen, wie seinerzeit hieß, das war keine coole Zeit. Die war extrem auf Anpassung gepolt, diese Zeit.
Kannst du dich noch gut daran erinnern, wie alt warst du
damals? Phasenweise. Phasenweise. Also, es gibt Situationen, an die ich mich erinnere und die waren alle nicht cool.
Da haben wir ein unterschiedliches Bild. Ich bin auch im Osten sozialisiert, könnte aber daran liegen, dass meine Mama Kindergärtnerin war.
Okay.
Und vielleicht habe ich da Glück gehabt.
Weiß ich nicht.
Obwohl ich im Nachhinein hat sie so Geschichten erzählt, ja, da haben wir alle Kinder gleichzeitig aufs Töpfchen gesetzt. War für keinen ein Problem. Und dann denke ich so, naja, weiß nicht. Weil es ging tatsächlich darum, wie lange unsere Kinder Windeln tragen oder so, ne? Und meine Erinnerungen sind nicht schlecht. Ich konnte nur, also meine schlechte Erinnerung oder die eine, die ich nicht gut fand, war, ich musste mal schlafen. Und deswegen ist das so ein Thema, ich habe mir das auch aufgeschrieben gehabt hier eigentlich als Thema, dass ich das noch mitbringe. Mittagsschlaf, diese Diskussion um Mittagsschlaf. Jetzt ist es sehr individuell. Ich habe als Kind das gruselig, grässlich gefunden und fand ich kann mich immer noch so sehr daran erinnern, Augen zu. Und ich habe mal mit meinem Mann gesprochen und gefragt, sag mal, kennst du das? Also westsozialisiert im Sinne von Baden-Württemberg? Und kann er sich gar nicht dran erinnern. Sag ich, ach, du warst also ein Kind, das geschlafen hat. Oder eben nicht. Ne, also wach war. Und dann habe ich so für mich gedacht, das möchte ich eigentlich nie, dass ein Kind das hören muss oder dass das irgendwie dieses Thema sein muss. Und dafür kämpfe ich heute auch. Und dass das heute noch ein Thema ist, dass ich darüber sprechen muss, dass ein Kind, wenn es nicht schlafen will, nicht schlafen muss.
Also da hatten wir jetzt tatsächlich Glück mit unserer späteren Kita, also mit der Kita meiner Kinder.
Haben wir super.
War wirklich flexibel und entspannt. Aber meine eigene Kita-Erinnerung an Kindergarten-Erinnerung ans Schlafen ist wirklich auch so diese Holzliegen, die du irgendwo aus dem Schuber an der Seite geschoben hast,
ja.
So zum Rausklappen.
Und dann hattest super du die Hände klemmen, ne?
So eine Pressspanplatte, auf die du dann dein Laken geworfen hast und dann lagst du da auf diesem Holz.
Ich glaube, wir hatten schon diese bisschen wie Plastikleder bezogen, dunkelblau mit Holzrahmen. Und da kam das kleine Laken drauf, genau. Und ich glaube, ganz dünne Kissen oder gar keine, oder?
Ich glaube, wir hatten Kissen, aber das waren halt diese Holzunterlagen. Also wirklich so, du
hast nee, Holz ich glaube, es kann mich erinnern, es war nicht Holzpritsche, sondern wirklich so, so gepolst, also wie so ein dunkelblaue, vielleicht war es auch Leder, keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr, aber es war irgendwie so ein bisschen gepolstert.
Vielleicht mache ich mal eine extra Folge zum Thema Kindergartenzeit in der DDR oder so.
Ja, voll krass.
Mal gucken. aber das ist jetzt, da kommen wir jetzt dann wieder so ein Stück weit von weg. Also wie gesagt, was du gesagt hast, ich finde es auch gut, dass das heute in der Regel ein bisschen flexibler gehandhabt wird.
Die Möglichkeiten sollten da sein. Ne? Also wir haben jetzt noch mal so einen Nachzügler, der ist jetzt 4. Und deswegen erlebe ich halt in Brandenburg eben auch nochmal eine andere Form von Kita, finde ich. Und da ist aber wirklich auch viel passiert. Also viel Erkenntnis. Wir haben diesen, in Brandenburg gibt es einen neuen Bildungsplan, der wirklich auch sehr weitreichend ist. Also nicht viel Neues, finde ich, aber eben, dass es mal in einem Bildungsplan festgehalten wird. Und auch richtig mit Situationsansätzen. Wie könnte ich in einer Situation reagieren? Also ich empfehle das Leuten zu lesen. Allerdings muss man da auch wieder viel Zeit haben. Und da sind wir wieder bei einem Punkt. Wenn Fachkräfte vor Ort überlastet sind, wie oft, egal ob Schule oder Kita, wie schaffen sie es, sich über Themen, über neue Themen, sie sind ja auch eigentlich mal verpflichtet, sich aktuell zu halten. Was sind die Themen der Kinder? Was sind die Themen der Jugendlichen? Was sind die Themen ihrer Umwelt, wenn wir Lebensweltorientierung nehmen? Dass das keine Zeit dafür ist und auch nicht vorgesehen ist. Und da frage ich mich denn, wenn unser Land ein Unternehmen wäre, inwiefern, also würde jedes Unternehmen, glaube ich, würde auch immer daran denken, ich muss dafür sorgen, dass meine Leute angepasst, gut fortgebildet werden, dass sie bestmöglich sind, wenn wir bestmöglich, wissen, worum es geht und im Sinne des Unternehmens agieren. So. Wie machen wir das? Also wie machen wir das in der Regierung oder hier im Staat? Das ist kein wirtschaftliches Agieren. Also auch investieren in die frühkindliche Bildung oder in die Zukunft wird nicht gemacht.
Hat bisweilen was vom Flickenteppich. Da klebt man Pflaster absolut drauf.
Genau, ist was für. Genau, ich reagiere nur. Ich mache keine Nachhaltigkeit und agiere, damit sich was verändert. Also eine echte Transformation oder Veränderung. Sondern ich reagiere nur darauf und versuche, Probleme zu lösen, die vielleicht eine ganz andere Ursache haben. An die Ursache gehe ich nicht ran. Also als Regierung anscheinend, hier, der politische Wille, dieses Erkenntnis.
Vorletzte Frage. Euer gemeinsamer Appell. Da ist mir ein Wort aufgefallen, was mich tatsächlich in den heutigen politischen Diskussionen immer wieder triggert.
Wirklich
triggert. Das ist der Steuerzahler. ihr schreibt, die Kinder und Familien benötigen ein verlässliches Unterstützungssystem, welches sie in ihren Bedarfen wahr und ernst nimmt. Nicht zu vergessen, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte sind gleichzeitig ArbeitnehmerInnen, Selbstständige, UnternehmerInnen und damit Steuerzahlende. So, jetzt erlebe ich diese Diskussion um Steuerzahlende sehr häufig exklusiv im Sinne von, das einen sind die Guten, die zahlen nämlich Steuern und gehen arbeiten, und die anderen nicht. So. Das ist jetzt die eine Lesart. Die andere Lesart ist, Steuerzahler sind wir ja alle. Selbst wenn ich an der Supermarktkasse stehe, zahle ich halt meine Mehrwertsteuer auf meine Nudeln.
Ja.
So. Dann hat es aber eigentlich keine Relevanz mehr in dieser Aufzählung.
Na, soll ich dir sagen, also wir haben da tatsächlich drüber diskutiert und haben auch immer wieder, müssen wir immer wieder argumentieren, ne? Dieses Thema Beitragsfreiheit. Also warum sind wir dafür, dass Kita eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur die Interesse der Eltern? Und das Beispiel ist, eine Straße wird ja auch gebaut und die kann befahren, wird von Steuergeldern gebaut. Aber egal, ob ich ein Auto fahre oder nicht, oder ob ich es nutze oder nicht.
An der Stelle ganz kurz mit einem Mythos aufräumen, die Kfz-Steuer wird nicht dafür benutzt, um Straßen zu bauen. Das ist keine Miete für öffentliche Straßen.
Wir zahlen ja auch Einkommensteuer und so.
Ja, ist richtig. Aber
das meine ich.
Ich höre immer wieder die Argumentation, die Kfz-Steuer wäre ja meine Miete für die Straße.
Das ist eine gute Idee, aber die Kfz-Steuer könnte man für die Kita benutzen. Nein, also das meinte ich natürlich nicht. Nein, ich meine natürlich die generelle Steuer. Ich meine, Kfz-Steuer ist, wenn jemand Auto fährt.
Genau, ja, ne?
Dann, ist schon klar. Genau. Kann man auch mit einem Radweg vergleichen, der eben auch von vielen, oder Sportplätze, oder das wird von Steuergeldern gezahlt. Aber ja. Eltern werden, also es war mal eine Argumentation, dass gesagt wurde, dass Eltern quasi doppelt besteuert werden. Einmal zahlen sie Steuern dafür, dass Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und sie zahlen zuweilen in bestimmten Regionen über 1.000 Euro für einen Kita-Platz.
Ja, kann sie an Gebühren obendrauf.
An Gebühren. Und was ist das für eine Rechenleistung? Und dann weiß ich nicht noch, also noch nicht mal, da wird ja eben häufig argumentiert, naja, aber wenn ich doch eine gute Kita-Qualität haben will, dann zahle ich doch auch gerne Beiträge. Sag ich, ja, aber es ist gar nicht garantiert, dass du da, wo du Kita-Gebühren zahlst, auch wirklich mehr Qualität bekommst. Das ist nämlich zum Beispiel gar nicht transparent. Kommunen legen häufig nicht offen, wofür sie dann diese Gebühren nutzen. Ja, aha. Das, also, ne, also,
ja.
Warum dieser Satz da drin steht, ist einfach eine Bewusstmachung, dass wir ja jetzt nicht irgendwie, wir kriegen die Kinder, also das, dieser Vorwurf kam tatsächlich schon, ne? Hatte ich ein Interview gegeben, ich glaube NTV, Corona-Kita-Rat und so, und dann kriege ich nach Rückmeldung, ja, warum haben sie denn eigentlich Kinder gekriegt? Ich so, okay, ja, klar kann man die Frage stellen. Und warum ich denn mich aufrege und warum ich mich denn überhaupt einsetze? Und dann habe ich gesagt, ja, weil einfach, natürlich kriege ich, habe ich die Kinder jetzt nicht bekommen, weil ich gesagt habe, oh, ich tue der Gesellschaft mal was Gutes oder so. Mhm. Stimmt, habe ich nicht. Ist aus Liebeswegen entstanden und weil einfach, ich finde, ich persönlich, dass das ein wertvoller Lebensinhalt ist. Ist nicht der einzige, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch Freunde, die keine Kinder haben und die auch zuweilen damit hadern, dass sie das nicht gemacht haben oder nicht konnten. Und ich habe gesagt, du bist doch eigentlich auch für mein Kind Eltern. Die Älteren. Ne? Und das sind so wichtige Personen. Also alle sind wichtig. Also sind wir nicht alle Eltern, frage ich ganz oft. Und die eben Verantwortung haben für das, dass der Rahmen so gut ist, dass sowohl gleichwertige Lebensverhältnisse erfüllt werden, als auch eben die bestmögliche Grundlage geschaffen wird zum Aufwachsen und zur Beteiligung hier in unserer Gesellschaft. Im Leben teilzuhaben. Hm. Egal in welcher Form. Also, ja. Ist schon wieder so groß.
Wie lange willst du das jetzt noch machen?
Ja. Also vorgestern wollte ich eigentlich schon mal nicht weitermachen. Nein, Quatsch. Also es war tatsächlich so.
Ich glaube, an dem Punkt waren wir alle irgendwann mal, oder?
Ja, du, 2018 habe ich das ja angefangen auf der Bundesebene. Seit 2014, glaube ich, bin ich in der Elternvertretung in der Kita gewesen. Hm. Und ich kann dir sagen, als ich hatte ja die zwei Großen und der kleine vier Jahre alte ist ja so ein Nachzügler. Und dazwischen habe ich gedacht, ach, eigentlich ist es gut, dass ich jetzt kein Kind habe. Und dann war nicht Corona, sondern ich war zuerst schwanger und dann war Corona. Und dann haben irgendwie ganz viele gesagt, oh, das ist ja toll, dann bleibst du ja noch länger und so. Und dann, ja, es ist einerseits, es ist toll. Andererseits ist es auch wirklich sehr anstrengend. Ich kann auch mit Fug und Recht behaupten, es gibt sehr anstrengende Eltern. Ich kann mit Fug und Recht aber auch sagen, es gibt auch anstrengende Fachkräfte. Ich bin auch anstrengend manchmal. Und am Ende geht es darum, was wir eigentlich die ganze Zeit, unser Thema war, fand ich, ist, dass wir miteinander reden.
Ja.
Und Missgunst ist keine Option. Und, ich habe ich mir auch noch so auf die Fahnen geschrieben, ich weigere mich, entmutigt zu sein.
Das ist schön. Das ist ein schönes Statement. Ich glaube, damit kommt man ganz gut durch diese Zeit, oder?
Ist nicht alles gut, nee. Aber ich bin irgendwie so doch so ein Optimistin, dass ich, ich weiß nicht, ja, dass ich immer doch ans Gute glaube im Menschen, aber eben auch mich nicht verschaukeln lassen sollte und hoffen, das kommt von alleine wieder gut, sondern deswegen setze ich mich ehrenamtlich ein. Deswegen bin ich so dankbar auch, dass du dich ehrenamtlich einsetzt und wir uns erst jetzt über den Weg gelaufen sind. Das finde ich auch spannend. Aber dann
also zumindest in live, ja.
Genau, war der Bildungsgipfel, der gespielte Bildungsgipfel, den wir im Rollenspiel von Fröbel gemacht haben. Fand ich tolle Aktion, muss ich sagen. Ich glaube, Fröbel ist ein Vorbildträger. Es braucht aber auch hier die Vielfalt, ne, und die unterschiedlichen Ansätze. Aber auf Trägerqualität müssen wir explizit nochmal gucken. Also das ist mir viel zu wenig im politischen Diskurs und da wird viel zu viel laufen gelassen, obwohl ich bin keine Freundin davon, testen, wiegen und so weiter, ne, alles ganz streng vorgeben, sondern es muss ein Rahmen da sein, grundlegende Werte. Und wie sagte Doreen Siebernick neulich von der GEW, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Können wir auch nochmal eigene.
Das ist ein Spruch, den ich von der GEW schon häufiger gehört habe, in verschiedensten Kontexten.
Ja. Hatte ich aber auch damals, Christa Preising hatte das im Kita-Bündnis in Berlin. Hatten wir das Thema auch schon. Also das ist alles nicht neu, ne? Deswegen ein Erkenntnisproblem haben wir nicht. Wir haben das Umsetzungsproblem und das kriegen wir nur bewältigt, indem wir miteinander reden. Und da werden wir nicht müde, immer wieder die Person anzusprechen und eben auch Was sagte neulich jemand in ihrer Eitelkeit? Also wirklich Politikerin in dem zu treffen, dass sie selbst was damit anfangen können. Und am Ende sind es eben doch Menschen. Und das ist mir voll wichtig, es immer wieder zu sagen. Mhm. Perspektive kann man nur übernehmen, wenn man sich miteinander austauscht und sich auch zuhört und das auch mal zulässt. Dass man auch mal andere Perspektiven hört, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht mehr hören kann. Aber
ja. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Katharina.
Ja, lieber Marco.
Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Danke für den Raum.
Hast du jetzt beantwortet, wie lange du noch hast im Kita?
Ach, Mist, ich dachte, ich komme vorbei. Nein, tatsächlich ist bis Ende nächsten Jahres November mit den Neuwahlen. Und dann habe ich gesagt, reicht. Also deswegen Werbung, bitte, bitte, neue Leute. Jeder hat das Zeug zum Elternvertreter und zur Elternvertreterin. Ist voll wichtig, egal mit wie viel Zeit. Ist manchmal wichtig, einfach diese Perspektive mitzubringen. Auch, dass man keine Zeit hat.
Und dann sehen wir beide uns in der Schulelternvertretung.
Du, also ich habe ja schon gemerkt, als du von den Gremien erzählt hast, also ich weiß, warum ich es bisher nicht gemacht habe. Also ich habe erst meinen Fokus auf dem eingelassen, weil ich dachte, da bin ich so gewachsen oder mitgewachsen.
Ich bin mir ganz sicher, du wächst da rein.
Vielleicht sind meine Kinder auch vorher schon rausgewachsen und ich bin da drum rumgekommen.
Na, wenn dann eins Kind noch in die Kita geht?
Ich weiß. Du weißt, da ist noch die, das ist die Chance.
Mindestens 10 Jahre vor dir.
Ich krieg Angst.
Alles klar. Liebe Katharina, wir werden mal irgendwann eine Zwischenbilanz ziehen.
Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, 100 Jahre. Nein, das ist zu lang.
100 Jahre?
Nicht, weil Zwischenbilanz, das ist 100 Jahre. Könnte man mal machen, eine Schulentwicklung, 100 Jahre. Zurückgucken?
Ja, es gibt ein paar Schulen, die sind so alt, tatsächlich. Auch in Berlin.
Neue Baustelle.
Das müsste man mal machen. Oh ja, Schulentwicklung.
Bin ich dabei.
Jetzt hast du mich auf die Idee gebracht. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal zum Thema Schulentwicklung einen Podcast machen. Also ein Podcast zum Thema Gremienarbeit. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Zeit gerade hernehmen soll, aber.
Ja, ist wie so Fortbildung. Kannst du sagen, hier gibt es Fortbildungspunkte, wenn ihr meine Podcasts hört.
Genau. Was wollt ihr wissen? Ich verrate euch alles über die Fachkonferenz, was im Schulgesetz drinsteht.
Hat mir Spaß gemacht.
Danke. Gleichfalls. Dankeschön. Katharina, alles bis Gute bald. Erstmal weiterhin.
Ja, ebenfalls.
Wir hören uns irgendwann wieder gerne zu einer weiteren Zwischenbilanz, wenn du die Hälfte deiner Schulzeit oder so vielleicht hinter dir hast.
Ja.
Und dann gucken wir mal.
Genau.
Oder vielleicht vorher. Wie auch immer. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Episode hat heute Überlänge, habe ich festgestellt. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. So lange wird es nicht dauern. Und dann bis bald. Musik für diesen Podcast stammt von